Popkultur-Fans, it's me, der Michi, live und direkt von der wunderschönen Insel Elba, heute im Super Mario Outfit aus meinem Wohnmobil-Bus direkt streamend in die weite Welt des Internets, euch willkommen heißend und den längsten Satz der Welt hiermit abschließend. Herzlich willkommen zum Popkultur-Beichtstuhl Season 1 Episode 8. Heute wieder mit dem lieben Markus. Hallo Markus.
Hallo, danke, dass ich jetzt zum dritten Mal schon dabei sein darf. Ich habe mir natürlich was vorgenommen. Hochdeutsch, mehr Hochdeutsch, aber Anglizismen werden wieder through the roof sein, glaube ich.
Hast du da auch mannigfaltige Zuschriften gekriegt?
Nein, ich krieg leider wenig Fanpost. Außer irgendwie so Spam, dass irgendwelche Damen in meiner Nähe jetzt da auf irgendeiner Partnerplattform sind.
Ja, okay. Ja, nicht schlecht. Und auch wieder an unserer Seite unser Archivar, der Mann der Bücher, der immer alles im Auge habende, sehr wunderschöne, wie immer, obwohl er die Kamera aus hat, weil sein Internet schlechter ist wie mein LTE auf der Insel Elba, ist die liebe Enti. Hallo Enti.
Hallo Michi, hallo Marco, hallo liebe Popkultisten, hallo liebe Zuhörerinnen. Ja, ich freue mich auch wieder sehr, mit euch zwei podcasten zu dürfen. Ich muss jetzt kurz dazu sagen, ich glaube dir das jetzt einmal, Michi, dass du in Elba bist, weil ich habe ja noch keine Urlaubsfotos gekriegt. Also,
kann man Halleluja. Bist du nicht, folgst du mir nicht auf Instagram? Ich habe nicht einmal auf Instagram was gepostet. Wir genießen, ich genieße einen digitalen Detox, deswegen mache ich jetzt unseren Podcast aus dem Bus. Nein, gar nicht. Ich habe nur nichts irgendwie Instagramig oder so, aber ich kann da gerne Fotos schicken. Es gibt ganz viele von mir beim Nudeln essen, von mir beim Pizza essen, von mir beim Nudeln im Meer essen, von mir beim Pizza im Meer essen.
Oh, gibt es so Hunde-Content?
Nein, weil wir die Hunde nicht dabei haben. Die Hunde sind leider zu alt für diesen Urlaub.
Jetzt. Fremdhunde vielleicht?
Fremdhunde gibt es genug, ja. Aber die Hunde sind bei ihren Sittern und die freuen sich immer. Wir haben ja Gott sei Dank den großen Vorteil, dass uns schon unsere Freunde und Hundesitter anrufen und fragen, ob sie vielleicht einmal die Hunde ausleihen dürfen. Was hatten die hat die Indie am Wochenende schon was vor?
So brav sind die.
Ja.
Da wollen die gesittet werden.
Die wollen gesittet werden, ja. Na, deswegen sind wir da alleine. Aber es funktioniert ganz gut. Ihr wart mir halt dann, wenn ich die Tür aufmache, dann, nachdem wir fertige Podcast jetzt haben, dass der ganze Campingplatz vor meinem Bus steht und mir zujubelt und sagt, bravo, was für eine Show. Weil ich natürlich das Hochdach oben habe und jetzt das nicht, darüber werden wir alle reden hören über den ganzen Campingplatz. Mhm.
Ja, dann musst du gleich sofort, das ist ja quasi ein Live-Publikum, Live-Podcast.
Live-Publikum. Ja. Weil halt auch ganz viele Italiener sind auf Elba. Ich kann leider nicht Italienisch. Das ist alles, was ich auf Italienisch kann.
Zucco di mela. So, das war's von mir.
Als Tiroler, quanta costa?
Una birra.
Una birra media. Oh, kann ich auch
schon. Acqua minerale.
Con gas.
Ja, also jetzt, das ist ja wohl.
Schon, gell?
Ja.
Jetzt haben wir wieder drei Viertel unserer Hörer hat schon wieder die Kopfhörer zerrissen. Bei unsere Kranke.
Das gibt es da einen Filter, der das rausfiltert später?
Nein, den werden wir irgendwann entwickeln jetzt.
Soweit ist die Technologie noch nicht, glaube ich.
Ich kann mich erinnern, dass bei einer Fußball-WM, wo die, wir haben die Trötenkassen, die Vuvuzelas.
Vuvuzelas, ja.
Vuvuzelas, die haben sie ja mit einem Audiofilter bei den Übertragungen dann rausgefiltert, glaube ich. Ne?
Genau,
ja,
das
ist so mühsam. Leiser gemacht, glaube ich. Ja.
Aber reden wir nicht über Fußball-Großereignisse, weil in Italien zu sein, während Österreich gegen Italien Fußball spielt und besser ist und dann ausscheidet, ist nicht sehr angenehm. Aber, ja.
Aber das waren jetzt von Marco und für mich waren das alles Neuigkeiten von Anfang bis zum Ende.
Das stimmt nicht. Ich verfolge es nicht live. Ich lese dann einfach am nächsten Tag die Kommentare auf Postillon.
Okay. Ja. Gut, so die Info habe ich ja.
Aber um das gleich fortzuführen, ich bin in Italien und um meine Popkultur-News aus den letzten zwei Wochen, die drehen sich natürlich sehr um Urlaub. Und ich bin draufgekommen, oder es kommt mal so vor, und ich weiß nicht, ob eigentlich das auch so geht. Man in die Tiroler, also in Tirol kennen ja alle die gleichen Sachen, wenn es um Italien geht. Oder? Da gibt es die Brennerjause, dann gibt es die, oder in Innsbruck zumindest, dann gibt es die die kleinen Fruchtsaftfläschchen. Die hat auch jeder gekannt.
Birnensaft, ja.
Birnensaft, genau, Birne und Marille. Ja. Und dann denke ich immer, wenn du immer wieder, wenn ich nach Italien fahre, wir waren jetzt relativ oft in Italien, auch Corona-bedingt, weil man nicht viel weiter fahren oder fliegen hat dürfen, denke ich mir immer, Italien ist einfach in die 80er Jahre stehen geblieben. Ein bisschen. Weil da gibt es immer noch, also der Sound, es gibt ganz viel 80er Jahre Musik im Radio und aber auch in die ich hab's eh, es kommt eh noch in die Instagram, auf Instagram, in die Story oder in Feed. Ich habe auf der Fähre von Piombino nach Elba habe ich ein Foto gemacht vom Kids Room und da stehen einfach so alte Sega Automaten, wo Metal Slug und irgendein Tennis-Spiel mit dem Tommy Haas. Und Co. Also so richtig alt. Und die ganzen Automaten, wo man so Basketball spielen kann, weißt? Also nicht einmal, nicht mit echten Basketball, sondern so kleine Figuren, weißt? Wo man so auf den Knopf drückt und dann muss man den Basketballkorb eintreffen. Und alles so kleine 80er Jahre, kleine Hommagen an die 80er Jahre. Und das ist, deswegen bin ich da immer, das ist immer wie eine kleine nostalgische Ausflug.
Ich habe das damals auch geliebt, am Gardasee. So die, ist egal, das kleinste Dorf auch, hat irgendwie so einen Raum gehabt mit Spielautomaten oder sogar größere Halle. Mhm. Das war immer im Vergleich zu Österreich, hat es, glaube ich, nirgends gegeben fast, oder? Höchstens ein oder zwei Automaten vereinzelt. Ja. Das habe ich sehr genossen immer.
Das war immer ganz witzig, die 100 Lire, wie viel hat man dem eingeschmissen? Ich glaube, sowas, gell?
Oh, ich glaube, ich habe schon in Jetons umwandeln müssen, glaube ich.
Es war ganz
so fürchterlich, das war das.
Immer netter
da, da kann ich auch was erzählen. Da habe ich nämlich eine gute Geschichte, was das Spielautomaten angeht. Erst noch ganz jetzt ist kurz nebenbei, habe ich das jetzt gegoogelt. Michi, falls du das Feeling mit heimnehmen willst, für $3,479 gibt es ein Metal Slug 4 Neo Geo Arcade Machine.
Ach so, ja, dann werden wir gleich bestellen.
Mhm. Und ich muss jetzt dazu sagen, ich kenne die ganzen Italien-Sachen, also aus der Ferne kenne ich leider nicht, weil wir haben ja die Nähe zum Brenner im Maserfahren nicht gehabt, deswegen habe ich da leider keine Erinnerungen, aber ich bin mit meinen Eltern, meinem Vater sei das gedankt, der hat uns immer halt da Urlaube organisiert und wir sind oft nach Griechenland und da hat es eben auch so Videospielhallen gegeben. So, und ich habe das eben, wie der Markus schon gehabt hat, gesagt hat, auch schon überhaupt nicht gekannt. Und ich glaube, in Deutschland gibt es das ja auch nicht, weil die müssen, glaube ich, in Deutschland
wahrscheinlich ab 18, glaube ich, alles.
Genau, da muss alles ab 18 sein, weil die machen oder haben zumindest keinen Unterschied gemacht zwischen Geldspielautomaten und Videospielautomaten. Und ich habe da ein Spiel gespielt in Griechenland, wo man, da hat man quasi ein Mädel und drei so Muskeltypen, zwischen denen hat man aussuchen können. Und dann ist man so Double Dragon-artig losmarschiert, so Side-Scroller, Beat'em-up, wo man dann Bösewichte und Dinosaurier verprügelt hat und hat immer wieder so Shotguns und Uzi-Maschinenpistolen aufheben können. Und das hat mir so getaugt, das Spiel. Ich habe das in so gute Erinnerung. Und ich bin heimgefahren und habe über die Jahre, ich habe nicht gewusst, mir ist das nie eingefallen, wie das Spiel geheißen hat. Und Jahre und Jahre, Jahrzehnte sind vergangen, weil ich glaube, ich war da 9 oder so, wo ich das gespielt habe. Mhm. Oder? Nein, ich muss schon älter gewesen sein, weil es, ich weiß nicht, wann es rausgekommen ist. Auf alle Fälle, ja, lass mich 10 gewesen sein. Ich habe vor 3 Jahren bin ich in der Klinik Mensa beim Mittagessen geguckt und habe gegoogelt und sehe einen Screenshot von dem Videospiel und habe endlich rausgefunden, wie das Videospiel heißt, nämlich Cadillacs and Dinosaurs. Und man kann auf diversen Seiten, kann man im Browser kann man solche ROMs spielen. Und Cadillacs und Dinosaurs, oder schaut sie mal auf YouTube, Let's Play an.
Das ist, glaube ich, sogar
Hammer. Hey.
Aber meistens ist es so, man sollte die lieber nicht spielen. Die sind meistens in der Erinnerung besser, als wenn man sie dann nochmal spielt. Sowas bei mir bei Double Dragon. Ich habe das so gut in Erinnerung gehabt. Ich glaube, im Dez hat es da mal einen Automaten gegeben. Und dann habe ich mal, wie das dann auf Xbox losgegangen ist, so Arcade Games, da ist das dann rausgekommen und ich gedacht, was, das war das Spiel? Das ist ja Schrott eigentlich jetzt. Deswegen mache ich das gar nicht so gern.
Ich bin jetzt aber über einen Post gestolpert von mir auf Facebook von vor 4 Jahren, glaube ich, oder so. Da habe ich in der Retro Gamer wieder ein Spiel entdeckt, das der Steffen und ich immer früher am Amiga von seinem Bruder gezockt haben. Ikari Warriors. Das war von so top-down und du bist von unten nach oben gegangen, hast immer zu zweit spielen können. Einer war eben der mit dem roten Stirnband, der andere war der mit dem blauen Stirnband, natürlich oben ohne, Eddie-Style. Und hast eben gegen Schaden an Gegnern gekämpft, hast dann Panzer dir schnappen können, mit den Panzer rumballern. Und dann war immer der schwierige Punkt, wo, wenn man nicht gleichzeitig auf der linken Seite war und der andere zweite vorgefahren ist, der zweite Player bei der Mauer stecken geblieben ist, das war dann immer ein großes Drama, wenn man nachher wieder von vorne anfangen hat müssen. Und das habe ich dann auf der PS Vita gehabt und habe es dann nachgespielt und es war schon sehr viel Nostalgie, aber da ist dann alle in der Erinnerung besser, wie sie dann einfach, keine Ahnung, 20 oder 30 Jahre später am sein. Aber witzig war es wieder zu finden. Also das finde ich immer cool, wenn man so Sachen wieder findet.
Ich habe zuletzt, was die Spiele angeht, habe ich halt Metal Slug gespielt, weil das gerade ein Titel ist, den man jetzt immer noch auf moderne Konsolen klickt. Metal Slug Golden Axe ist auch so ein Titel, wo man mit so Wikinger quasi einfach von links nach rechts geht und Feinde niederhackt. Und Turtles in Time, und das sind Spiele, also ich finde nicht einmal, dass sie so viel schlechter ausschauen, wie man sie in Erinnerung hat. Ich glaube eher, dass das Problem ist, dass sie den Spaß nicht mehr bringen, den man früher damit gehabt hat, weil man halt schon so viel gespielt hat, oder? Man ist einfach anders gewohnt, jetzt was Videospiele angeht, und man hat früher sehr viele, weil ich sage jetzt einmal so wie Turtles in Time oder so wie Golden Axe oder Metal Slug, da hat es ja wirklich, ja, hunderte Spiele geben, die so waren auf die Art und Weise. Man hat jetzt die vielleicht nicht alle gespielt, aber viele, die so waren halt. Vielleicht ist man einfach satt von dem Gameplay.
Ja.
Ich glaube auch, dass das was anderes ist, wenn du das runterladest, du hast automatisch unendlich Continuous, musst kein Geld reinwerfen, das fühlt sich auch anders an beim Spielen.
Ja.
Als wenn du vor dem Automaten stehst, da Lire reinwirfst.
Ja, das hat
dann
schon...
Dann geht es um alles.
Genau, da geht es um alles. Ich habe auf der Switch Aladdin und König der Löwen mir gekauft, weil ich eben Aladdin unbedingt wieder spielen wollte und die beiden gehabt habe. Und da kannst du jetzt ja auch eigentlich unendlich Continuous haben und so. Und das ist eine Bodybox war und ich weigere mich da Continue zu machen.
Aber König der Löwen ist so schwer. Ich habe das auch so schwer in Erinnerung. Ja. Das ist unschaffbar für damals gedacht. Hey, ja. Habt's Gnade, hey, ich bin ein Kind, das ist ja für Kinder. Ja. Ich weiß, welches Kind schafft es?
Das denke ich mir heute noch. Nein, aber das waren sind jedenfalls ganz witzige Backflashes da auf Elba oder in Italien allgemein. Das ist ganz, ganz lustig eigentlich. Da leben die 80er noch ein bisschen weiter. Und trostlose Kinderspielplätze. Genau, das. Und was habe ich noch? Genau, noch was zum Urlaub. Ich bin ja so ein Typ, und das ist ja mehr ein bisschen eine Frage auch. Ich habe sie einerseits eh schon auf Instagram gestellt, aber würde mich eigentlich eine Meinung noch interessieren. Nachdem ich auf Instagram eh keiner antwortet, würde ich zumindest zwei Meinungen haben. Ich habe zwei Sachen. Einerseits Printmagazine. Lest ihr noch Printmagazine? Wenn ja, welche? Weil ich lese im Moment eigentlich nur den Retro Gamer, den habe ich abonniert. Weil das ist für mich einfach ein Magazin, da geht es um Retro-Computerspiele und das kann ich nicht, irgendwie kann und will ich nicht irgendwie am iPad lesen oder am Handy. Brauche ich Papier. Und das macht einfach auch voll viel Spaß. Da lese ich auch fast jeden Artikel, obwohl ich das Spiel nicht gespielt habe. Und das Zweite ist, seid ihr auch so, wenn ihr in Urlaub fahrt, dass ihr so viel Scheiß mitnehmt, weil ihr nicht wollt, dass ihr irgendwo seid und dann nicht die Möglichkeit habt, das zu tun, was euch jetzt gerade in den Kopf kommt. Also ich habe zum Beispiel... Ich habe jetzt die Switch mit, weil ich mir denke, ich mal dann irgendwo da sitzen am Campingplatz und ein bisschen Switch zocken und ich will einfach nicht das Gefühl haben, dass ich dann da sitze und mir denke, man, war cool, wenn ich die Switch dabei hat. Und oder wir haben auch ganz viele Brettspiele mit. Also wir haben einige Brettspiele noch besorgt, eben diesen Weißen Hai unter anderem haben wir gespielt, sehr, sehr cooles Spiel. Gerade damit der Fear of Missing Out ein bisschen so.
Also ich habe schon lange aufgehört, mit Magazinen lesen. Ich habe damals in der HTL-Zeit, da habe ich gar nicht genug so Videospielmagazine kaufen können. Das war aber auch gerade so der Anfang vom Internet. Und die meisten Videospielmagazine, da ist es halt um aktuelle News gegangen und das kriege ich jetzt besser im Internet. Deswegen ist sowas wie Retro-Gamer vielleicht noch was, was ich mir anschauen würde, weil da geht es nicht darum, das habe ich schon vor 2 Wochen gelesen online, weil es einfach lang dauert, bis das alles geschrieben und geprintet ist, sondern das sind halt so Liebhaberartikel, oder? Das schreibt halt einer und die finde ich nirgendwo anders. Und wenn ich zum Beispiel was über die PS5 lesen will, dann brauche ich jetzt nicht in ein Magazin schauen, weil das habe ich halt an dem Tag, wo es angekündigt wird, habe ich das schon alles gelesen dann online. Deswegen, also ich damals, wo ich daheim ausgezogen bin, war dann die Überlegung, was soll jetzt die ganzen Magazine mitnehmen? Das, ich weiß nicht, wie viel Kilo das Papier gewesen wäre. Ich dachte, nein, alles weg. Ich will jetzt nicht drüber schleppen in die neue Wohnung. Dann habe ich aufgehört.
Ja, bei mir ist es so, dass ich bin da ein bisschen beim Marco. Ich habe das auch, wo ich noch Oberstufe gegangen bin und halt jünger war, das war zu einer Zeit Mitte, Ende 90er Jahre, wo das Internet halt noch nicht so war, wie man es jetzt kennt, da war es auch einfach schwierig, Online-Infos zu finden, weil es einfach nicht so viel gegeben hat. Und da war das natürlich schon cool, dass es Print-Magazine gegeben hat, die dir die ganzen Infos irgendwie so kuratiert haben. Du hast das Magazin gekauft und hast dann wirklich die ganze Ladung News in deiner Hand gehabt und hast halt dann das lesen können. Und da war es gar nicht so wichtig, ob da jetzt eine spezielle Info dabei war, sondern einfach generell die Info kriegen, war halt schon das Ding. Mhm. Immer auch noch ganz lang für Zugfahrten und so immer noch Videospielmagazine gekauft, also bis vor wenigen Jahren noch. Hab dann aber auch schon mitgekriegt, es schaut dann oft so aus, dass sie halt die Schlagzeilen durchlesen und das, was mich interessiert, das schaut dann im Internet nach und das macht ja gar keinen Sinn dann. Also das ist ja die blödste Version für alle, wenn man da 5 Euro fürs Print ausgibt und dann liest man doch alles im Internet nach. Was ich schon noch mache hin und wieder ist, ich versuche zumindest, das hat jetzt quasi das Videospielmagazin abgelöst, so Filmmagazine zu kaufen, weil ich mir da aus irgendeinem Grund schwer tue, online wirklich so die News geballt zu kriegen. Also ich kenne halt wenig Portale, wenn die jetzt ohne Paywall richtig viele coole News liefern, was Film angeht. Mhm. Also jetzt schon genremäßig schon, aber ich sage jetzt einmal so die Bandbreite über das gesamte Kino. Ich finde also Kinomagazine, Filmmagazine finde ich immer noch ganz cool.
Ja, was Neues ist, man hat sich früher die Magazine gekauft, damit man überhaupt was sieht einmal von den neuen Spielen, irgendwelche Bilder. Und dafür sind jetzt Magazine jetzt nicht mehr so geeignet, finde ich. Die Bilder in die ganzen Magazine sind schlechter als das, was ich jetzt online sehe. Und Videos gibt es auch keine. Und dann, sage ich mal, ist das Wichtigste jetzt dann der Text. Und dann ist mir lieber, es ist halt wahrscheinlich ein teureres Liebhabermagazin, was anderes behandelt, was man halt so nicht findet online. Das ist mir verstehbar und das würde ich mal kaufen, wenn ich jetzt auf Urlaub fahre, um die Überleitung auf die zweite Frage zu kriegen, was ich so urlaubsmäßig mitnehme. Ist, glaube ich, schon oft so, dass man so viel mitnimmt, was man da gar nicht irgendwie verwendet. Aber heutzutage, glaube ich, ist das Wichtigste fast, dass ich sage, okay, ich will das Handy und dann gibt es irgendwo WLAN und dann bin ich zufrieden. Und natürlich der Klassiker, ja, 20 Unterhosen mehr mitnehmen, weil wie viele Malheure könnte mir denn passieren schon bei der Hinfahrt, dass ich dreimal die Unterhosen wechseln muss. So.
Ich glaube, jetzt ist das dritte T-Shirt an.
Was, heute oder seit du auf Urlaub bist?
Seit ich auf Urlaub bin. Ja, ich hab so ein Surfshirt, so ein UV-Shirt, das habe ich halt immer an, wenn ich gehe ins Wasser. Und dann zum Radl fahren habe ich halt eins. Ja, und zum Essen gehen.
Boah, das zum Essen gehen.
Ein Nobel-T-Shirt.
So mit so extrem viel so eingetrockneten Nudeln oben schon. Und so.
Ein Champion.
Oh.
Das ist ein Champion Bowl, da weißt du, muss ich eine passen in die ja. Das passt einfach super zu meiner Champion Speedo.
Irgendwann, das Shirt zum Essen ist so ein Stretch-Ding, dass man auch die dritte Pizza noch ohne Probleme reinkriegt. Hey,
nein, das hat so ein Latzel, was so die Essensreste auffängt in so einem Behälter.
Da ist ein Alufolie-Spender eingebaut zum Mitnehmen gleich. Also.
Genau. Ja, das war es von mir eigentlich. Also ich habe nicht mehr. Weil über Loki rede ich mich eigentlich nicht, weil ich es gerade nicht anschaue.
Marvel-mäßig habe ich gar nichts Neues gesehen.
Wir sind der einzige Popkultur-Podcast, der nicht über Marvel-Serien redet.
Nee.
Wenn ich mich da jetzt gerade unserem Gast noch vordrängeln darf, weil die zwei Sachen, die mich beschäftigt haben, die passen gut zu dem, was der Michi gerade gesagt hat.
Okay, Überleitungsking. Schauen wir mal, ob du das besser machst wie ich. Ja.
Nämlich Sachen, die man in Urlaub mitnimmt. Und zwar habe ich vor kurzem einen eher treueren alten Begleiter ausgegraben bei mir in die Regale, den ich des Öfteren im Urlaub mitgebracht habe.
Das ist kein Mensch, hoffentlich. Jawohl.
Das ist kein Mensch. Und zwar ist es mein Game Boy Advanced SP. Den habe ich ja Bilder gepostet auf Instagram auf unserem Kanal. Den habe ich bei mir in einem Kasten gefunden, habe dann das Ladegerät angeschlossen und er hat sich aufgeladen und er funktioniert auch noch. Der ist von 2004, wenn man nicht alles täuscht. Es ist eine Minish Cap Edition. Kann sein, dass es jetzt nicht ganz stimmt mit dem Datum, aber er ist schon ein bisschen älter, hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und ich habe ihn eingeschalten und habe mich voll gefreut. Boah, ich habe so coole Spiele. Ich habe Minish Cap und Sword of Mana und Metroid Fusion und Castlevania. Echt, boah, cool, jetzt werde ich mal die alten Spiele wieder spielen, weil die haben mir sehr gut gefallen und ich kann mir an fast gar nichts mehr erinnern. Dann habe ich das Ding eingeschalten und man muss halt dazu sagen, unsere Augen, unsere verwöhnten mit N30er Augen sind natürlich so Sachen wie OLED-Displays am Handy und die Switch und 4K gewohnt. Und wenn man halt dann den kleinen Gameboy einschaltet, dann hat er halt nicht so viel zu bieten, nämlich halt nur ein DFD-Display, das einfach nicht so ausschaut, wie man es in Erinnerung hat. Man hat so in Erinnerung wie moderne Displays, aber es schaut halt einfach nicht so aus, sondern es ist dunkel, die Farben sind matt und ja, es ist halt nicht so, wie man sich es vorgestellt hat. Jetzt muss ich dazu sagen, ich weiß jetzt nicht genau, ob ich es einfach besser in Erinnerung habe oder ob der Bildschirm einfach glitten hat, die Stunden und Stunden, wo man da die Sonne einbrennen hat lassen, weil das halt dann besser ausgeschaut hat wie das Backlight. Ja, es war schön, den einzuschalten, aber ja, man muss sich dann schon ein bisschen was abverlangen, wenn man da jetzt wirklich noch einmal 60 Stunden in Sword of Mana investiert. Das wird leider nicht mehr passieren. Die Zeit ist, glaube ich, vorbei für mich.
So, so alte Gameboys zu spielen, also ich habe auch wieder angefangen zu sammeln und ich habe auch ein bisschen reingespielt. Das ist halt auch ganz viel, kostet einfach ganz viel Zeit. Weil ich habe mir zum Beispiel, wollte ich unbedingt diesen Ninja Warrior wieder haben. Ninja Warrior hat es, glaube ich, geheißen. Und habe das dann ja erstanden. Na, Shadow Warrior hat es geheißen, genau. Ninja
Shadow
Gaiden,
Warrior.
Oder?
Ninja
genau. Gaiden. Ja, wobei das, glaube ich, bei uns anders geheißen hat. Also es ist eigentlich Ninja Gaiden im Original, oder?
Bei uns ist Shadow Warrior und der Unterschied ist, dass im Original hat der Typ am Cover, der Hayabusa, glaube ich.
Genau, da hat er ein Ding auf, eine Maske, oder?
Genau, und in der deutschen Variante Sigma sein Gesicht hat nur
wegen Vermummungsverbot in der österreichischen Variante hat der Shadow Warrior keine Maske auf.
Vorausgreifend haben sie das schon richtig gemacht.
Und das habe ich angefangen und da bin ich ja relativ weit gekommen, aber wenn halt einfach dann stirbst oder dann keine Lust mehr hast, dann gibt es keinen Speicherpunkt, dann musst du wieder von vorne anfangen.
Ja, das ist bockschwer.
Das ist super schwer und es ist dann aber auch frustrierend, weil du denkst, das dauert, wenn ich so schaue, Longplay sind 25 Minuten zum Durchspielen. Aber trotzdem, wann hast du, setzt du mal 25 Minuten hin und spielst Gameboy? Also der Gameboy ist eigentlich was, wo man mal schnell eine Runde zockt, aber jetzt 25 Minuten sich hinsetzen und Shadow Warrior durchspielen.
Ja, aber ich finde, es geht nur eher wie, schau mal, okay, 25 Minuten Gamen ist jetzt nicht so lang eigentlich, wenn du denkst, wie viele Stunden mehr vor Warzone oder so verbringen, aber es geht eh noch, finde ich. Krass finde ich es dann, wenn du solche Spiele, es gibt ja durchaus Spiele, die, was ich, 50, 60 Stunden Spielzeit haben oder länger. Jetzt zum Beispiel Sword of Mana ist ja eigentlich ein großes Spiel oder die Zelda Minish Cap oder Golden Sun, das dauert ja eine Zeit, bis man das durchgespielt hat. Also es ist dann eher, ich habe mir jetzt noch kurz überlegt, ob ich das machen soll. Es gibt von retromodding.com kann man so IPS LCD-Kits kaufen, die kosten $60 ungefähr. Und da könnte man einen besseren, also so einen IPS-Bildschirm einbauen in einen Nintendo SP, in einen Game Boy SP. Ich spiele immer noch mit dem Gedanken, dass ich das machen soll. Ich könnte dann also eine kleine Fotostory machen, wie mir dann ein fetter Lötzinn-Tropfen auf die Platine von meinem Gameboy fällt. Also da muss man löten und ich weiß nicht so richtig, wenn man das...
Hast du ja gelernt in der Schule, in der auch ich war, in derselben Klasse.
Ja, aber ich habe nur...
Was soll da passieren?
Ja, ich habe nur 20...
Was soll beim Haus brennen?
Ja. Ich habe nur 20% so aufgepasst wie du, deswegen. Ja, bin ich gespannt, ob ich das noch mache. Falls ich das mache, werde ich auf alle Fälle den Verlauf von der Operation dann auf Instagram posten. Nachher kannst du entweder live dabei sein, wie mein alter Gameboy das Zeitliche segnet und auf dem Operationstisch verstrubt oder nicht.
Ja, vielleicht bringt uns das mehr Follower, so Fail-Videos.
Ja, genau, da kannst du mich filmen und dann kannst du meine Trauerschreie, wie mein Hemd zerreißt, kannst du dann auf Instagram.
Das Retro-Umpaus.
Und das Zweite, was mir dazu passt, nämlich was mein Urlaub mitnimmt, ich habe mir jetzt auf eBay habe ich es geschafft, insgesamt 4 Kilogramm Limit-Magazine zu ersteigern. Krux.
Wird das in Kilopreis verkauft?
Okay. Es wird die freundliche Dame, die mir das, von der ich das ersteigert habe, hat mir heute eine E-Mail geschrieben, dass sie die Rechnung umschreiben muss, weil der Versand 16 Euro kostet, weil es 4 Kilo sind. Es sind über 30, 30 Limit-Magazine, das Jahr 96 und ich glaube 95 oder 94 komplett und dann ein paar einzelne. Und die haben wir schon vor 2-3 Wochen 2 Limit-Magazine auf eBay bestellt. Und das ist jetzt was, da stimmt es nicht. Also da ist es nicht so, dass die Erinnerung angetrübt hat. Hey, das Limit-Magazin für Ehaber oder das Disney-Limit-Magazin ist, es ist immer nur gut. Hey. Ich
hab das so, aktuell nicht mehr, Entschuldigung, dass ich dich unterbrich. Das ist eingestellt worden, späte 90er, oder?
Ja, das ist glaube ich 97 oder 98 eingestellt worden. Das hat es 7 Jahre lang gegeben, von 91 glaube ich bis 98. Und das Konzept von dem Magazin war im Prinzip und Action, Unterhaltung, also quasi, die haben halt viele Wrestling-Geschichten, Fußball, Motorsport, aber auch Kino und Film und Fernsehen, Serien und so und Kinofilme und eben Disney-Comics, aber halt die Comics, die man sonst jetzt in der Mickey Mouse oder so nicht gesehen hat. Da gibt es Darkwing Duck-Comics und die Dinos, Comics von die Dinos und Chip und Chap. Also ich könnte mich nicht erinnern, dass ich sonst als Kind Darkwing Duck Comics
so jetzt in den Teenie-Magazin, oder?
Es war schon ausgelegt für Kinder. Es war, glaube ich, schon so es war jetzt nicht für 16-, 17-Jährige gedacht. Also es war schon für Kids gedacht, glaube ich. Und wenn man auf die Wikipedia-Seite von dem Magazin geht, da habe ich was gelesen. Jetzt muss ich das kurz aussuchen. Die haben dann nämlich damals Umfragen gemacht, was quasi das Magazin angeht. Und da haben sie geschrieben, bei den Umfragen, bei einer Zielgruppenanalyse, also die Zielgruppenanalyse ergab, dass 85% der 9- bis 11-Jährigen und 93% der 12- bis 14-Jährigen das Magazin mit ihrem Taschengeld bezahlen, wenn sie es kaufen. Mhm. Und jetzt kommt's. 75% der Befragten denken, das Magazin sei perfekt.
Okay.
Und dem kann ich mich nur anschließen. Also natürlich, wenn man jetzt keine nostalgischen Erinnerungen an das hat, dann ist das für einen Erwachsenen natürlich jetzt Mumpitz. Wieso soll man sich das anschauen? Wenn man das aber als kleiner Bub sich einmal gekauft hat und man liest es heute, dann ist es schon ziemlich witzig. Vor allem auch, wie das auch geschrieben ist. Das sind halt wirklich Bilder mit so One-Linern drunter. Da sieht man jetzt nur als Beispiel, keine Ahnung, jetzt muss ich was in der Art einfach erfinden, weil mir jetzt nichts einfällt, aber man sieht halt ein Foto von Arnold Schwarzenegger und drunter steht einfach, Arnold Schwarzenegger ist wirklich ein starker Typ. Und einfach so ist das Magazin aufgebaut. So. Und das ist halt sauwitzig zum Lesen heutzutage. Das ist wirklich in jeder Zeile.
Und okay. Von Elfjährige für Elfjährige. So
ungefähr, wirklich. Ja, so wirkt das, ja.
Aber ist ja geil, die Covers, weil ich jetzt gerade ein bisschen über die Covers schaue, auf die Covers sind ja wirklich alle drauf, die in die 90er top waren. Hulk Hogan, Tom Cruise, Jean-Claude Van Damme, die Turtles, Bret the Hitman Hart.
Das mit den Turtles habe ich eben schon. Ja, ich habe eine Ausgabe Juli 93 mit den Turtles oben vom Turtles 3 Kinofilm und eine Ausgabe im März 94 mit dem Schwarzenegger mit, ich glaube, Eraser, glaube ich, war das.
Ja, geil.
Kann mich nicht mehr richtig erinnern.
Super Autogrammkarten von Sylvester Stallone, Michael Dudikoff, Otto. Und warte, ist das da hinten? Das erkenne ich gerade nicht, wer das noch ist. Ich glaube, das ist der. Nein, das ist. Ist das der Henry Musk? Keine Ahnung. Jedenfalls geil. Guter Mix. Guter Mix.
Da in dem Limit, das ich da habe von 94, das ist komplett auch mit Sammelkarten rein. Und das sind Sammelkarten. Das ist eben so geil. Das ist eine Seite, das mit vier Sammelkarten, die kann man so rausreißen. Eine Sammelkarte. Sternenkreuz, Sternenzerstörer für Star Wars, X-Wing von Star Wars und dann ist Space Shuttle aus der Wirklichkeit und Apollo 11 aus der Wirklichkeit. Das sind die Sammelkarten. Hm. Und dahinter noch das Raumschiff Enterprise und von Kampfstern Galactica was.
Weltraum, yeah. So
Limit, das Männermagazin für Grundschüler. Steht da.
Ja, das muss man auch dazu sagen. Hey, das ist
der Playboy echt für die Kleinen.
Oh Gott. Geil. Es ist halt echt für, das ist halt wirklich für Buben konzipiert. Das merkst du richtig. Also ja. Das sind halt alles, was 12-Jährige für Big Tough Manly Themen halten. Also Football, Wrestling, Actionfilme. Also das ist da
muss
halt.
Muss aber vorbeikommen, Andy. Machen wir mal an Lesezirkel. Das finde ich ja super, das ist so auf comicvalue.com 52 Limithefte von 1993 bis 1997 Jugendzeitschrift. Startpreis 50 Euro, sold for, also verkauft für 30 Euro.
Ja, es ist ja, einzelne Ausgaben sind, glaube ich, recht teuer bei auf die Comic-Börsen, vor allem wenn sie die ganzen Sammelkarten so noch rein haben. Ich habe jetzt auch, ich sage jetzt, das sind 30 Magazine, glaube ich, die ich da gekauft habe für 25
Euro. Nachladen, ja.
Für 25 Euro. Okay. Also unter 1 Euro pro Ausgabe. Das
ist weniger wie ein Rubel los.
Ja, stimmt.
Also ich werde rückblickend deine Überleitung 8 von 10, Andy, das ist gut. Das war sehr gut.
Okay, danke.
Weil Andy ist ein cooler Typ.
Wow. Okay.
Andy, auch so cool wie Schwarzenegger? Fragezeichen, Rufezeichen.
Andy, der Playboy für den okay.
Oh Gott, Andy muss man kennen. Oh, genau, das hatte ich jetzt fast vergessen. Hey. Es gibt auf YouTube eine deutsche Fernsehwerbung fürs Limit Magazin. Und wow, ist die anstrengend. Hey. Also wenn, ich sage jetzt mal, ich kann mich jetzt als Erwachsener so gut in meine Eltern versetzen, wenn ich quasi im Schneidersitz vor dem Fernseher hocke im Wohnzimmer und der Werbespot kommt. Und der Werbespot ist echt... Der ist so anstrengend, der ist so mühsam und anstrengend. Der ist halt voll schnell geschnitten mit so eintönigen Werbeslogans, die so vorgrabbt werden, so ganz, ganz schnell. Und ich wäre natürlich aufgesprungen und gesagt, Mama, das will ich. Und dann, boah, ich kann mir richtig vorstellen, wie sich meine Eltern dann so kopfschütteln, innerlich so, oh Gott. Hey.
Oh, ein weiter Trottel. Oh.
Ja, das.
Hast du ein Abo gekriegt, oder?
Ja, und es ist ja trotzdem was aus mir geworden, oder?
Ja, stimmt.
Ja, stimmt.
Das weil manche ja gesagt haben, dass es zu wenig Beef bei uns gibt, da ist man dann jetzt wohl gesagt, und die Werbung, die war so anstrengend, aber jetzt kommt dann das Beef. Ja, ist es anstrengend, als mit dir einen Podcast aufnehmen? Oder ist es zum Vergleich gerade, dass man...
Ja, boom. Es ist anstrengender.
Okay.
Andy findet das nicht lustig. Andy hat die Gruppe verlassen.
Ja, und das war's mit Episode so und so und somit
verabschiedet euch vom lieben Markus, ihr werdet jetzt nie mehr von ihm hören.
Die Verbindung ist so schlecht, war scheiße, Marco, hallo.
Aber das ist bei dir nicht einmal ein Witz, ist sie echt schon wieder schlecht oder geht's noch?
Nein, das war ein Witz.
Die ist immer nur mittelmäßig. Weil du gesagt hast, Abo, ich wollte immer Mickey Mouse Abo. Und das habe ich dann einmal, glaube ich, gekriegt für ein Jahr. Und das war ja groß, das war ja großartig, davon mal das Mickey Mouse-Abo zu haben, weil das hatte damals richtig viel Geld gekostet, so ein Heftchen. Und das Abo jede Woche, am Donnerstag, hat sie mal.
Also jede Woche hat man eins gekriegt?
Mickey Mouse war jede Woche,
wow.
Jede Woche.
Okay.
Und die lustigen Taschenbücher einmal im Monat.
Oh, das ist viel. Hat jemand von euch regelmäßiges Yps-Heft gekauft?
Nein, ich war früher. Gar nie ein Yps-Typ. Immer das Ding dazwischen gekauft, weil das die Neuauflage vom Yps hat es einmal gegeben. Kannst du dich daran erinnern?
Ja, ist schon einige Jahre her. Aber
Da habe ich mal eins gekauft. Da ist sogar noch original verschweißt, das irgendwo. Wenn man gedacht hat, vielleicht ist irgendwann mal was wert. Wird nicht der
nicht
Fall
mit Uhrzeitkrebs oder mit was anderem?
Nein, da waren sogar, ich glaube, bei der Neuauflage waren sogar die Uhrzeitkrebs.
Ja, okay.
Nein, Yps war ich nie so Fan. Du schon, Andy? Du bist ein Yps-Typ.
Ja. Definitiv. Also irgendwie, wenn es das Taschengeld zulassen hat, Yps-Heft gekauft, dann, das muss ich jetzt kurz erklären für die Zuhörerinnen, die es nicht kennen. Das ist ein Magazin, dessen Unique Selling Point ein kleines Spielzeug, das sogenannte Gimmick, jede Woche war. Und als Beispiel, was zum Beispiel ein Gimmick war, das sind eben die sogenannten Uhrzeitkrebse. Da hat man so ein kleines Briefle dabei mit so Eier von so kleinen Krebstieren, so planktonartige Krebstiere waren das, die hat man dann ins Wasser gestreut. Dann war noch Futter dabei, dann hat man das Futter reingestreut und dann sind die nach ein paar Wochen oder Tagen sind die dann geschlüpft und dann sind so kleine planktonartige Krebsviecher in dem Glas rumgeschwommen. Dann hat man das ganze Futter auf einmal aus Versehen reingestreut, weil es einem aus der Hand gefallen ist.
In eigenen Mund. Also.
Und dann hat man nach wenigen Tagen irgendwie vergessen, das zu warten. Und wenn man dann das nächste Mal hinschaut, ist es so eine braune, faulige Brühe gewesen. Das
Ich habe, glaube ich, damals immer die Uhrzeitkrebse mit dem Futter verwechselt. Ich glaube, ich habe das Futter aus Eichzeit und damit auch gewundert, warum noch nichts entsteht.
Ja. Ich habe auch noch eine Yps-Story. Und zwar war mal eben, das haben immer die Gimmicks waren das, was dabei waren. Und da war einmal ein Kompass dabei. Und dann war die Unterschrift war, mit diesem Gimmick findest du immer nach Hause. Und damals habe ich noch nicht gewusst, was ein Kompass überhaupt ist und was der macht. Und wir sind gerade zu den Verwandten in Kärnten gefahren und habe das dann gekauft davor, das Heft. Und dann habe ich das gelesen, alles, jawohl, mit dem finde ich dann heim von Kärnten nach Tirol wieder. Und bin dann einfach nach Norden gegangen, weil ich gedacht habe, die Nadel zeigt einfach nach Horn, wo ich wohne. Was nicht gestimmt hat natürlich. Und bis mir dann der Vater erklärt hat, wie ein Kompass überhaupt funktioniert und ohne Karten das halt gar nichts bringt.
Oh, das ist aber süß.
Ja, du gedacht, das ist wie der Kompass vom Captain Jack Sparrow, der immer auf das zeigt, was man am meisten will. Ja.
Also jetzt nicht, dass ich so gehasst habe, dass ich haben wollte, aber ich dachte, jetzt müsste ich schon heimgehen, wenn ich da nach Norden gehe. Ja.
Wie lange bist du da gegangen, bevor die wer entdeckt hat?
Ja, ich habe das mit dem Bruder zusammen gemacht und Ach der so. Hat dann gesagt, nein, das kann nicht sein, wir sind ja von da gekommen und so. Und ich dachte, ey, ich weiß nicht, irgendwie komisch, ja. Und dann haben wir gefragt und dann war es erledigt.
Das heißt, bei dir in der Family hast du auch ein Limit-Abo gehabt.
Ja, nicht einmal das. Da ein Telefonbuch, kannst du lesen.
So. Ich kann mich an ein Gimmick erinnern und das ist im Nachhinein betrachtet, das ist ja eine geile Frechheit, fast schon was für ein Schrott man da die Kinder verkauft hat. Da war ein Solarzeppelin dabei. Und der Solarzeppelin war im Prinzip einfach ein schwarzer Mullsack. Das war nur ein schwarzer Foliensack, den man quasi hinten und vorne, so was ein Schlauch, den hat man hinten und vorne zubinden müssen, also Luft rein und dann zubinden auf der anderen Seite und dann in die Sonne legen und dann vergessen, den anzubinden, sodass er dann wirklich so quasi, wenn er dann in der Sonne heiß wird, so ein bisschen aufsteigt und vom Wind in die nächste Holzbalk getrieben wird und dort zerschreddert wird dann. Das war...
Geil. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Klar, wird nicht so wichtig gewesen sein.
Warum ich jedes Gimmick hingemacht habe, wolltest du fragen?
Ja. Wahrscheinlich. Ja, haben wir letztes Mal über die Überlebensmesser geredet?
Mhm. Ah, da war ich dabei, ja.
Da warst du dabei,
das
war ja.
Okay. Zweite oder der erste, ja.
Ich habe jetzt gerade nochmal drüber nachgedacht, eigentlich, über Überlebensmesser. Dass dir die Eltern immer Skalpell rausgenommen haben. Also, da war immer Skalpell in dem unteren Überlebensset drinnen. Und das Skalpell haben sie immer aus und dann, weil Skalpell ist so gefährlich. Aber die 20 Zentimeter lange Rambo-Klinge hat nur behalten.
Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon erzählt habe. Mein mein Dad hat mir dann einmal quasi ein gescheites Messer gekauft, damit der Bub gescheit schnitzen kann. Und das war einfach straight ein Jagdmesser, glaube ich. Also in meiner Erinnerung war das wirklich, wie du sagst, dass man das überhaupt gekriegt hat. Weil die hat es ja auch, die Überlebensmesser, das war doch so, ja, das haben wir letztes Mal schon gesagt, gell? Das waren ja so Dinge, die hat es irgendwie im Supermarkt an der Kasse gegeben, glaube ich.
Ja, das war schon was man im Spielzeuggeschäft gekriegt hat, glaube ich. Man, so ist man vorgekommen. Das kann sich auch sein, dass unsere Eltern in Waffengeschäft gegangen sind. Ich habe gesagt, der Bub braucht Überlebensmesser.
Wir gehen auf die Weg zur Schule, das sind 5 Minuten. Ja, genau. Er braucht Überlebensmesser.
Ja, geil. Gut, Marco, hast du auch noch was
vorbereitet? Ich hätte jetzt noch 3 Sachen hätte ich mir aufgeschrieben. Und ich sage euch jetzt leider den Titel und es entscheidet, über was ich reden soll. Weil wir ja schon sehr lange reden. Also, ich habe aufgeschrieben, Ash vs. Evil Dead, Love, Death and Robots und Iron Fury.
Ich bin für
was alle. Was kennt ihr überhaupt?
Alles.
Alles. Was, habt ihr zum Beispiel Love, Death and Robots geschaut, das Neue?
Die Neue noch nicht, die alte Staffel. Ah, okay. Die Neue habe ich nicht dazu gekommen, ne?
Nein, die Neue habe ich auch noch nicht gesehen. Außer 2 Folgen habe ich gesehen von der Neuen.
Ja. Ja, dann rede ich kurz über das, dass es hat mich irgendwie nicht mehr so abgeholt. Wie die erste Staffel. Es ist nicht so viel hängen geblieben. Es sind schon ein paar coole Sachen und die Technik und wie das alles ausschaut, das ist bei manchen echt super noch. Aber ich weiß nicht, die alten Sachen waren alle ein bisschen cooler und besser. Jetzt kann man schon wegschauen, die sind schon ganz kurzweilig alle. So, das meiste geht 10 Minuten oder Viertelstunde.
Aber nimm mal den Effekt von der ersten.
Ja, ich weiß auch nicht, warum.
Gedacht hat.
Ja.
Aber geht es da mit Black Mirror nicht auch so? Also mir kommt irgendwie vor, das sind immer so, ja, so ja. Die Storys sind jetzt nicht so von der Qualität irgendwie. Es ist schon, das reicht halt für so einen Kurzfilm, aber so ganz die guten Storys sind
das. Ja, es ist aber bei Black Mirror auch öfter so gegangen, aber meistens war halt pro Staffel mindestens 1 oder 2 Sachen, wo ich mir dachte, boah, okay, das ist trotzdem gut noch.
Ja. Ja.
Schade, aber trotzdem, also sehenswert, aber jetzt nicht überwältigend.
Ja, also es ist interessant zum Beispiel, ich habe es jetzt nicht nachrecherchiert, aber da gibt es so einen Kurzfilm mit so einem Typen, der mit einem Zug fährt und der hat eine Panne und dann warten die da. Und vom Animationsstil ist mir das so vorgekommen wie der Spider-Man-Animationsfilm. Also ich vermute, dass das dasselbe Studio war, weil die haben, glaube ich, auch schon in der ersten Staffel was gemacht.
Mhm, stimmt.
Du hast die Spider-Man, wie hat das geheißen?
Into Spider-Verse.
Genau, Spider-Verse-Film gemacht haben. Und das ist so interessant, dass man so sieht, ich glaube, das kennen die und so. Aber die Storys, die Geschichten, Anglizismen zu vermeiden, waren jetzt nichts, was ich noch nie gesehen hätte.
Ich würde es voll geil finden, wenn der Miles Morales von Into Spider-Verse im neuen Spider-Man auftauchen hat, als animierte Figur.
Ja, das ist schon was.
Jetzt den neuen Marvel, meinst du?
Ja, ja.
Den habe ich mir sogar angeschaut, seit dem letzten Mal, denn, weil auf Netflix war der Far From Home,
ja.
Der Spider-Man. Mhm. Oh, der hat mir voll gut gefallen. Also.
Ganz gut, gell?
Ich finde das
echt ziemlich cool. Und ich glaube, dass
da ist es so... Ey, da ist die CGI-Sachen sind schon so gut, dass man schon gar nicht mehr den Unterschied kam. Also.
Ja, ich meine, in Venedig, das ist halt, mir kommt manchmal vor, es ist zwischen Animationsfilm und Special Effects sind ja manchmal jetzt keine wirklichen Unterschiede mehr, weil das in Venedig, das schaut, ja, das ist halt, da gibt es keine Special Effects mehr, das ist alles Effekt. Da ist. Ja. Aber mir hat der auch gut gefallen und ich finde den Tom Holland, das ist ein super sympathischer Schauspieler und ein sehr guter Spider-Man, finde ich.
Voll, also,
ich finde den wirklich, mir hat das sau viel Spaß gemacht im Kino.
Habt ihr die Spider-Man-Animatronics-Figur am Avenger Campus in Disney World gesehen? Den Roboter, der sich schwingt?
Ah, für die Stunts, ja, doch, das habe ich mal gesehen. Ja, das ist voll interessant, dass sie das überhaupt machen, hey.
Ja.
Mit Roboter.
Total. Crazy. Gut, jetzt haben wir Love, Dead haben wir noch nicht, Robots haben wir.
Ja, oder auf Robert überweisend, weil wir ja schon so lange keine Casio-Story mehr gehabt haben.
Stimmt.
Und ich habe mir so was Lustiges überlegt, dass nachdem du die Casio-Story erzählt hättest, hätte ich gesagt, und das war gesponsert von Flick Flack. Knack dir eine Zeige ab. Aus. Das wäre es gewesen. Dann habe ich das auch jetzt angebracht. Von mir jetzt kommen wir zum Hauptthema.
Knack dir eine
Zeige ab.
Warte noch ganz kurz, ja, bitte. Mich würde schon noch interessieren, erzähl mir bitte über Ash vs. Evil Dead.
Ja, ey, das ist, ich weiß gar nicht, doch. Ich habe mir gedacht, lang, es gibt es ja nicht mehr schon lang. Ich glaube, seit 2012 oder 2013 ist da die erste Staffel rausgekommen. Und dann ist es auf Amazon gewesen und bei Amazon hat man irgendwie mit Altersfreigabe das nicht schauen können ohne. Und ich wollte da nicht irgendeine Passnummer denen schicken und habe gesagt, ah nein. Vergesst es, und dann war es irgendwann auf Netflix und da habe ich es dann angefangen. Und dann habe ich die ersten zwei Folgen geschaut und dann dachte ich, man, ich weiß so wenig von den alten Evil Dead, also Tanz der Teufel Filme. Dann habe ich mir den ersten und den zweiten angeschaut, zur Vorbereitung, dass ich ja nichts verpasse in der Serie, weil die Serie ist meiner Meinung nach voll gut. Man muss aber auch ein bisschen auf Splatter stehen, weil das, und ich übertreibe jetzt nicht, in der Serie immer Probleme hat mit Körperflüssigkeiten, irgendeiner Art, ja, irgendeiner Art, dann sollte man das vielleicht nicht anschauen. Weil da wird mit der Kettensäge alles durchtrennt und die Leute werden sich schon denken, ah, das ist, jetzt erkenne ich den Gast wieder, das ist der, was nur brutale Sachen macht und anschaut. Aber es ist, ey, das hat mir so viel Spaß gemacht. Das ist so eine Mischung aus dem ersten Tanz der Teufel und der zweiten. Also der erste war ziemlich nicht lustig, ziemlich splattermäßig. Der zweite war dann schon vom Splatter wenig, aber mehr lustig. Und der dritte, der Army of Darkness, der war dann eigentlich nur mehr lustig. Und das ist jetzt so, ja, es ist ziemlich sehr, also sehr, sehr blutig und auch sehr lustig. Und sie vermeiden zum größten Teil auch Computereffekte. Also das, in den ersten paar Folgen merkt man es noch, aber dann wird es eigentlich viel mit nur mehr praktischen Effekten gemacht. Und es erzählt die Story echt gut weiter. Und es ist leider nur 3 Staffeln. Und nach der 3. Staffel ist, sage ich mal, ein offenes Ende. Und man würde gerne wissen, wie es weitergeht. Aber es ist leider abgesetzt worden.
Hat das immer nur der Sam Raimi gemacht?
Ich glaube, die erste Folge von der ersten Staffel hat das gar noch Regie geführt. Und da merkt man so die typischen, ich glaube, Dutch Angle heißen, die so die schräg die Kamera gefilmt. Und das ist, das merkst du sofort, dass das vom Sam Raimi ist. Dann später ist er nur mal Produzent, zusammen mit dem Bruce Campbell, der den Ash spielt. Und das, ja, ich bin froh, dass ich das angeschaut habe. Das war echt saugut.
Ja, weil, okay, weil das werde ich mir dann auch eben auf deinen Hinweis hin anschauen, weil ich bin ein riesen Evil Dead-Fan. Das war so die ersten, und dann für das Zeichen verbotenen Horrorfilme, die ich als Kid gesehen habe. Und zwar, ich glaube, ich habe den zweiten als erstes gesehen, der ja schon ziemlich grausig und also sehr horrormäßig ist, aber halt auch sehr lustig eigentlich. Mhm. Danach habe ich den ersten angeschaut und Army of Darkness. Und
ich glaube, ich habe ihn als erster gesehen damals, als Jugendlicher.
Ja, der ist halt wirklich, das ist ja, ich sage jetzt...
Ist ein Abenteuerfilm fast, ja.
Ja, es ist ein sehr, genau, Abenteuerfilm, ja, also Abenteuerkomödie eigentlich, kann man sagen, ja, schon. Und ich habe dann das Remake in Österreich im Kino angeschaut, das ist, glaube ich, vor 7, 8 Jahren.
Ah, das habe ich leider nicht gesehen, aber das ist ja auch nicht von schlechten Eltern, was das Blut angeht.
Also, ich glaube nicht, dass ich im Kino jemals einen brutaleren, grausigeren Film gesehen habe wie den. Der ist echt, da wird die letzten paar Minuten... Also das ist jetzt kein richtiger Spoiler, aber in den letzten paar Minuten wird nur noch im Blutregen geschrien und zerrissen, zersägt, abdruckt, abquetscht, abgerissen. Also das ist echt ein unfassbar grausiger Film. Der ist ja überhaupt null lustig. Also der ist total ernst. Also der hat nichts, keine lustigen Komponenten, finde ich. Das ist einfach nur ein extrem grausiger, extrem harter Splatter-Horror-Film. Also wenn man wieder mal Bock auf einen echt grausigen, brutalen Splatter-Horror-Film hat, dann ist das mein Tipp aus letzter Zeit. Weil so richtig grausige Splatter-Horror-Filme, wie es in die 80s und 90s gegeben hat, gibt es ja, glaube ich, auch nicht mehr so, oder? So Body-Horror oder Splatter-Sachen.
Es hat halt die Saw-Geschichten gegeben, was halt grausig waren.
Ja, auch. Stimmt.
Und die Hosten-Saw, der vom Eli Roth, oder? Der hat da relativ viel in die eher grausige Richtung gemacht.
Cabin Fever und so.
Ja.
Ja, aber die Tarantino, wie heißt das Carsten? Der ist Triple Feed, na Double
Rodriguez
Feature.
Rodriguez und Tarantino, also oder? Das
Double. Oh, Planet Terror.
Ja, der war der letzte, wo ich mir gedacht habe, okay, da ist auch viel Flüssigkeit am Weg.
Ja, aber Evil Dead ist... Oh, The Boys, ja.
Ja, mit dem würde ich es fast am ehesten vergleichen, Ash vs. Evil Dead. vielleicht noch eine Spur brutaler, aber auch lustig und zynisch ein bisschen.
Okay, mal reinschauen.
Ja. Wenn wir auf alle Fälle anschauen. Weil ich finde einen Bruce Campbell, also ich finde den einfach als Charakter, den Ash, den er da spielt, finde ich ziemlich, ziemlich witzig. Und ja, ich mag das, dass das die ganze Serie aus so einer, das hat ja richtig angefangen, einfach als Filmstudentprojekt, einfach mit den Kumpels zusammen einen Film machen, so war das, glaube ich, damals. Ja. Oder?
Ja. Ich habe die damals, wie so vieles, bei meinen älteren Cousins gesehen. Das waren die Zombie- und Horrorfilm-Experten in der Familie. Da habe ich diese ganzen Filme gesehen, während die Eltern unten sich unterhalten haben, haben wir oben im Kinderzimmer solche Filme angeschaut. Das ist witzig eigentlich.
Ich finde das sehr lustig, dass so gerade der Sam Raimi und der Peter Jackson, das sind jetzt ja richtige Schwergewichte. Also die haben ja Filmserien aus der Taufe gehoben, oder? So die Spider-Man-Filme oder Herr der Ringe. Die haben ja beide, also der Peter Jackson mit Braindead und Bad Days und der Sam Raimi mit Evil Dead, dass die beide mit so Trash-Filmen angefangen haben.
Mit The Feebles, oder? Hat der Jackson noch gemacht.
Wow, ja genau.
War
denn?
Ja, nie gesehen.
Boah, der ist ekelhaft. Boah, da darf ich gar nicht dran denken. Okay, den kann ich nicht empfehlen. Man muss dazu sagen, das ist ein Muppet-Film mit so.
Also Puppet eher, wie Muppet.
Also Puppet, ja, so Muppet-Show, wie Muppet-Show, ja. Einmal durch die Splatter.
Kommt der Kermit vor und so.
Und durch die Splatter und Meth-Mühle gedreht. Also, so, ist der Film ist so ekelhaft. Es ist der Wahnsinn. Er ist auch klasse.
Aber wo ekelhaft?
Die Zeit, die wir schon drüber sind.
Nein, wir haben es wieder geschafft, unser Vorgeplänkel zu erweitern um 10 Minuten. Zu üblichen Länge.
Ja, aber es ist auch mit Urlaub-Story.
Genau, also,
ja,
das ist genau also ein bisschen langsamer im Urlaub. Nur ein bisschen langsamer. Ja, aber... Wir haben ja heute wieder in Mako mit dabei, um Episode 3 quasi der größten Shooter-History der Popkulturgeschichte fortzuführen. Und ich habe keine Ahnung mehr, über was wir letztes Mal geredet haben, aber der Andy weiß, über was wir diesmal reden.
Genau. Der Andy weiß, über was wir das letzte Mal geredet haben. Wir haben, glaube ich, letztes Mal aufgehört mit der Battlefield-Serie, wenn du mir alles zeigst. Ja, genau. Mit Call of Duty haben wir aufgehört. Wir haben letztes Mal über Halo, Battlefield und Call of Duty geredet. Call of Duty ist das erste.
Duke Nukem.
Genau, Duke Nukem hat zuerst, haben wir nachgeholt, genau. Und wir sind jetzt stehen geblieben im Jahr 2004, wäre der nächste Eintrag in unserer Liste, nämlich die Far Cry-Serie. Far Cry eben 2004. Zum ersten Mal rauskommen, eine Serie. Ich habe jetzt da nur die Hauptteile ein bisschen recherchiert. Da gibt es mittlerweile 6. Einer kommt heuer noch aus. Developer war beim ersten Crytek, eine deutsche Firma. Und ab dem zweiten Teil hat es dann Ubisoft übernommen, Ubisoft Montreal und Ubisoft Toronto. Und Publisher war einmal Ubisoft. Genau, und 2004 erster Teil. Habe ich leider damals verpasst. Wie leider... nicht gespielt hat. Denn jemand von euch?
Den ersten habe ich gespielt, ja. Das war nur eine Zeit, da habe ich jedes Spiel oder jeden Ego-Shooter auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad durchspielen wollen. Und auch Far Cry. Und das war herausfordernd. Und ich glaube, im letzten Level ist dann irgendwie ein Bluescreen immer gekommen in gewissen Stellen bei mir und abgestürzt. Und dann habe ich einfach im Gedächtnis gesagt, ja, ich habe das geschafft, glaube ich, so Jahre später. Aber ich habe es gespielt und das war so der Vorgänger, was dann später Crysis worden ist. Da bist du auf so einer Tropeninsel, es schaut echt alles super gut aus, das Wasser, und du kannst mit Booten rumfahren und Fahrzeugen. Und es ist sogar so, es wird dann später ein bisschen übernatürlich, weil da so Monster kommen, so mutierte. Aber es war echt, das hat mir voll viel Spaß gemacht damals. Aber war dann die Serie eigentlich nicht mehr weitergespielt. Ich glaube, das dritte habe ich ein bisschen gespielt, aber das war es dann.
Ich habe Far Cry über einen großartigen Film kennengelernt.
Oh, Nein,
habe ich nicht.
Oh, Uwe Boll, Dillschweiger, was für ein Team. Hey. Ja,
großartig. Nein, habe ich nicht. Also Far Cry bin ich erst eingestiegen mit Far Cry 3, glaube ich. Das war doch das auf der auf einer Insel wieder, Tropeninsel
Da hat es angefangen mit diesen charismatischen Bösewichten.
Genau.
Was, glaube ich, hat er geheißen.
Was, genau. Und das habe ich angefangen und das habe ich deswegen angefangen, weil der Kevin damals zu mir gesagt hat, es soll ich spielen. Und dann bin ich total unbedarft da rein und habe halt angefangen, hat mir ganz gut gefallen. Und dann ist die Story losgegangen, da wie du da quasi da Party machst auf der Insel und dann entführt und dein Bruder wird auf einmal erschossen und das war dann so richtig so, what the fuck. Das war so, what the fuck Moment. Und dann hat mir das voll getaugt, habe ich es voll gespielt, ziemlich fanatisch. Und da hat eben, weil der Kevin zu mir gesagt hat, da haben wir uns dann immer so die Stories erzählt im Büro, was passiert ist. Am nächsten Tag, oder? Und da hat er mir erzählt, er ist da so irgendwie mal einfach, hat so ein, da muss ich dann die Posten übernehmen und er hat da so einen Posten ausgecheckt und liegt halt da irgendwie oben im Dschungel und wird dann auf einmal von einer Schlange angegriffen. Und das waren so Sachen, das hat man irgendwie davor nicht gekannt, so oder ich habe das nicht gekannt als Spiele, weil wenn ich da so Uncharted oder so gespielt habe, dann hast du halt klettern, Feuergefecht, Rätsel, klettern, Feuergefecht, Rätsel. Aber ist nie was Unerwartetes gekommen, oder? Oder selten. Also da waren zwar gescriptete Sachen, oder? Aber da sind so, finde ich, bei Far Cry sind immer so unerwartete Sachen passiert. Mhm. Dass auf einmal eben die Schlange beißt, oder? Und du nicht weißt, was ist jetzt passiert. Dass halt auf solche Sachen oder Heidi angreift und so Geschichten. Das habe ich schon ganz cool gefunden.
Ich habe das erste nur. Was erst auch schon so Open World oder waren das einzelne Level?
Du hast echt viel erkunden können und die Levels waren jetzt, sag ich mal, ja, schon unterteilt. Du bist dann irgendwie vielleicht in einen Bunker rein oder war das ein Bunkerlevel und da bist du bei einer anderen Insel rausgekommen oder war das wieder so ein riesiger Level. Also es war schon ziemlich Open World, aber es ist jetzt nicht viel zum Erkunden gewesen in der Open World. Du hast das eigentlich nur genutzt, um irgendwie taktisch vorzugehen. Okay, ich verstecke mich jetzt da im Wald. Geh dann oben rum in die Basis rein, solche Sachen.
Mhm. Ja, weil ich habe das leider eben nicht gespielt. Ich habe das aber in Erinnerung, dass es damals so geheißen hat, ja, das ist so das Spiel mit der besten Grafik, das es zu der Zeit gegeben hat. Oder? War das nicht so,
Ja, spätestens mit Crysis dann hat es das gegeben. Das Candid Run Crysis war dann so der Running Gag, weil es einfach so fordernd war und gut ausgeschaut hat. Far Cry ist ja ein paar Stufen drunter, aber schon sehr gut noch für die Zeit. Ausgeschaut. Mhm.
Ja. Weil im zweiten Teil, der ist dann 2008 rausgekommen, noch, den hat es dann schon für die Xbox und PlayStation gegeben, glaube ich. Der spielt in so einem fiktiven afrikanischen Staat. Und der erste Teil war ein reines PC-Spiel, oder? Da ist mir das jetzt. Das hat es damals auf die Konsole
nicht gelassen, oder? So einen Ableger gegeben, Far Cry. Irgendwas, was glaube ich auch auf derselben Insel gespielt habe, aber komplett andere Level und andere Story gewesen ist.
Da steht Windows, Xbox 360 und PlayStation 3. Aber die sind erst 10 Jahre später rausgekommen.
Also ja, so das ist irgendein anderes.
Für Windows und dann 2014 für die Konsolen.
Und dann eben 2012 der dritte Teil, wo du jetzt gerade erzählt hast, Michi, und weil es sagt, da ist es losgegangen mit den charismatischen Bösewichten. Der was, glaube ich, hat er geheißen? Ja. Das ist der Michael Mando, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Das ist der Schauspieler, der bei Better Call Saul in Nacho Varga spielt.
Ah, okay.
Was? Echt?
Ja, der hat ihn gesprochen und das Motion Capturing gemacht.
Ja, jetzt sagst du, ja, sicher.
Ja, und er schaut ihm ein bisschen ähnlich. Und was interessant ist, weil der Giancarlo Esposito der in Gus Fring spielt, bei Breaking Bad, der spielt er jetzt in Bösewicht.
Im sechsten, ja.
Ja, stimmt, ja. Nein, das war bei mir das dritte, war der Auslöser. Das vierte habe ich dann auch gespielt. Da bist du dann in so einem nepalesischen oder halt so einem fiktiven Staat, der ein bisschen an Nepal erinnert. Kyrat, der heißt. Mhm. Das ist dann auch so ein bisschen, glaube ich, in die Himalaya-Gebiet, genau. Das ist dann auch so ein bisschen mystisch geworden, oder? Und hat's
Mikrofon, also übernatürliche Sachen haben alle irgendwie ein bisschen.
Genau, ja, du bist schon irgendwie so ein bisschen auf den, so einen Drogentrip gegeben, gleich beim
Vierer. Ja, das war beim Vierer, glaube ich, war das rein. Glaube ich, du hast zwei so Typen getroffen, die haben Drogen angebaut oder Drogen versteckt. Und die
also ein Videospiel. Ja.
Und da hast du dann, wenn die irgendwie gedruckt haben oder wenn du von denen Drogen genommen hast, aber es kann nicht sein, ich kann mich nicht mehr richtig erinnern, ihr habt das gespielt auf der 360er, glaube ich, und mir ist das in Erinnerung geblieben als sehr, wie sagt man, repetitiv, also da hast du sehr oft immer wieder das Gleiche gemacht. Also es war eine ziemlich große Open World, du hast extrem viele Fahrzeuge gehabt, was echt cool war. Du hast ja so einen Delta-Gleiter gehabt, glaube ich. Das war schon für die ersten paar Stunden war das alles ganz cool, aber das Spiel hat ziemlich lang gedauert und mir ist dann irgendwann vorgekommen, oh, jetzt mache ich ziemlich oft das Gleiche. Also die haben das...
Schießen.
Die haben die Welt irgendwie nicht so genutzt und das ist was mir dann auch beim fünften noch gröber aufgefallen ist. Was ich mich noch erinnern kann, was so ein bisschen so, was alle, von dem alle geredet haben, man hat das Spiel innerhalb von 5 Minuten durchspielen können, wenn man einfach am Anfang vom Spiel ist man beim Bösewicht in seiner Burg, in seinem Hideout und ich glaube, man muss die Asche seiner Mutter abholen oder?
Na, verstreuen.
Verstreuen. Ja. Und wenn man da, der geht dann kurz weg und dann passiert nichts und dann steht man halt als Spieler auf und dann geht das Spiel los und wenn man da einfach sitzen bleibt 5 Minuten, dann kommt er wieder zurück und dann sagt er, ja okay, kannst du jetzt machen, für was du kommen bist und dann ist das Spiel vorbei. Das war so der Gag, den sie eingebaut haben.
Monkey Island Gag.
Ja.
10 Minuten unter Wasser bleiben, dann stirbt man, wer es noch nicht ausprobiert hat. Ist 5er habe ich dann auch wieder ganz cool gefunden vom Setting her, auch wenn man es wenig genutzt hat, aber ich habe das Sekten-Thema ganz geil gefunden. Da hat man sich so gut gefühlt, wenn man da irgendwelche so Sekten-Hideouts bekämpft hat. Das habe ich ganz ein cooles Setting gefunden eigentlich.
Ja, das Spiel hat das gleiche Problem gehabt wie das 4, da kommt mir vor, du hast halt ziemlich oft das Gleiche gemacht und ich kann mich erinnern, da hat es so ein Shop-System gegeben, wo du die Waffen kaufen hättest können und so Aufsätze für deine Waffen. Und du hast halt ziemlich schnell im Spiel in die ersten paar Stunden eine Waffe gehabt, das war einfach die beste, die es gegeben hat. Und das hat keinen Sinn mehr gemacht, die anderen zu kaufen eigentlich. Also ich glaube, die M60 mit dem Schalldämpfer, mit dem Zielfernrohr, glaube ich, war das. Und dann hat es irgendwie nicht mehr viel Sinn gemacht, sich da zu investieren in das System, was die Ausrüstung angeht. Und mir ist es dann auch ein bisschen zu, da kommt es halt ziemlich oft vor in dem Spiel, dass die der Bösewicht fängt und dann kommst du wieder frei. Und der weiß im Prinzip ununterbrochen, wo du bist, der Hauptsektenführer, und so ist mir das irgendwie vorgekommen, der könnte jederzeit entführen oder jederzeit einfach fertig machen, tut es aber nicht und du kommst immer wieder frei und ich denke mir, ja, okay, wann lernt er draus? Und dann am Ende vom Spiel, das jetzt nicht spoilen möchte, ist dann der große Schockeffekt, aber das hat dann für mich schon nicht mehr funktioniert irgendwie. Also das war leider, das liegt aber jetzt halt komplett an mir, weil ich habe mich in die Story nicht so reingefunden irgendwie. Das haben wir auch durchgespielt.
Und 6 kommt jetzt mit dem Setting Südamerika, oder? Südamerika, Diktator. Das
genau.
Erinnert ein bisschen an, wie jetzt geheißen, oder wie heißt es? Gibt es auch 3 Teile, wo man die Diktatur stürzen muss?
Ja.
Wo man so viel zerstört, so viel Chaos stiften.
Genau. Oder Just Cause.
Genau. Just Cause, erinnert ja. Ein bisschen an Just Cause, oder?
Ja, da gibt es ja sogar 4, das wissen oder gibt's ja. Das ganz Untergang, in der 4. Teil, glaube ich, das ist sogar jetzt nicht okay. So alt. Ja.
Ich bin gespannt, ob sie beim Gameplay was ändern, weil irgendwie, wie du sagst, es war halt immer more of the same, oder? Bei
ja.
Seiten 3. Also das 3er hat halt super von der, da war halt die Story einfach und das Setting so cool. Und da mir kommt vor, ich habe immer irgendwie vor die Far Cry-Spiele so Serien oder Filme gesehen, die mir noch mehr geholfen haben, dann in dem Spiel richtig anzukommen. Weil ich glaube, ich habe den Touristas gesehen, bevor ich Far Cry 3 gespielt habe, wo die da in Brasilien eben entführt werden. Und bei Far Cry 5 habe ich auch, glaube ich, irgendwas geschaut mit Sekten gerade. Und deswegen war das dann so cool, weil das, einfach ist so, das hat sich das einfach erweitert auf das Spiel. Das war ganz witzig. Aber ich bin gespannt jetzt auf 6, ob sie sich was einfallen lassen, dass es wieder ein bisschen, ja, keine Ahnung, ein bisschen spannender wird.
Aus irgendeinem Grund muss ich bei Far Cry immer an Mercenaries denken. Das war so ein Spiel, das hat es, glaube ich, für die Generation PS2 gegeben, glaube ich, oder? PS2, ja. Xbox 360, wo man Söldner oder Söldnertruppe spielt, die in einem, das war nicht einmal fiktiv, ich glaube, da geht es einfach darum, dass in Nordkorea die Regierung gestürzt wird, oder? Glaube ich, im ersten Teil. Da hat man nicht einmal sich die Mühe gemacht, ein fiktives Land zu erfinden, das dass kaum auf die Füße getreten wird. Ich glaube, da geht es einfach darum, glaube ich, dass man in Nordkorea in so einem Land, in so einer größeren Open World Generäle fangen muss oder halt abliefern muss, und so schaltet man Geld frei für Ausrüstung und Zeug. Also in einem Grund muss ich jetzt an das denken, hat aber jetzt vom Gameplan so, glaube ich, nicht viel miteinander zu tun, weil das Mercenaries war, glaube ich, Third Person, oder?
Ja.
Und Far Cry. Aber der Look vom Spiel war irgendwie so, ist mir vorgekommen so ähnlich, oder nicht?
Ja, aber mir kommt vor, das hat eher mit Just Cause so zusammengepasst.
Ja, oder? Stimmt eigentlich, ja.
Aber.
Ja.
Bin ich gespannt. Der Bösewicht kann so auf jeden Fall wieder sehr gut werden, weil da haben sie ja gut gecastet.
Ja.
Mit dem, wie ist der Esposito, oder?
Mhm, genau. Der hat irgendwie so, der hat's drauf. Der schaut so mega autoritär aus irgendwie. Ich kann mir einfach vorstellen, dass wenn der einfach bloß da steht, der muss gar nichts sagen. Der muss einfach nur so schauen, wie er immer als Gast Fring schaut, und dann macht jeder, was er will.
Hat der eigentlich einmal, weil er spielte beim Mando auch mit, hat der eigentlich einmal an normalen Typen angespielt, oder spielt er eigentlich immer nur Bösewichte? Bei Miami Vice mitgespielt.
Ich kann euch sagen, dass er in Payday 2, dem Computerspiel, da war er auch schon als Bösewicht dabei. Da hat es irgendwie so ein DLC gegeben, da war er The Dentist. Der hat da so Aufträge gegeben mit, ja, klau da was oder raub irgendein Laden aus. Also eigentlich hat er seinen Charakter aus Breaking Bad nochmal gespielt, so ungefähr.
Ja, er ist immer der Bösewicht.
Ja.
Ja, das ist halt, wenn du, das soll jetzt nicht gemein sein, aber der hat halt da echt, der hat halt so einen wirklich, der kann halt so einen gemeinen Blick aufsetzen, wo halt, weil immer wenn du Pressefotos von dem anschaust, dann schaut er ganz normal aus und er schaut eigentlich total freundlich aus. Das ist so ein ganz so freundlich wirkender Typ, wenn er ein normales Pressefoto macht. Aber der hat es drauf, so einen Blick sich.
So ein leeren, oder?
Ja.
Also so irgendwie total einen leeren Blick.
Ja.
Ja, aber wenn du bei Breaking Bad nur die Szenen siehst, wo er in dem Laden arbeitet und Leute bedient und sonst nichts, ja, dann ist er voll nett, oder? Dann
stimmt.
Ja, ich schaue mir da gerade so Pressefotos von ihm an. Er schaut so, er ist einfach wie ein ganz netter, freundlicher Typ mit eigentlich, ja, nette Augen, so nette, warmherzige. Ja, der kann auch einen warmherzigen auch Blick aufsetzen. Nein, jetzt pass auf, weil das ist so, wie der Michi gesagt hat. Wenn du ihn jetzt siehst, dann hat er so ganz einen freundlichen Blick, aber der hat das wirklich drauf, das ist genauso, wie der Michi gesagt hat. Der kann so einen leeren, toten Blick aufsetzen, dass man sich sofort fürchtet irgendwie.
Ja, aber deswegen ist er wahrscheinlich auch bei Breaking Bad gecastet worden, oder?
Ja, wahrscheinlich.
Man vermutet nicht, dass der so böse sein kann.
Ja, genau, ja.
Na, bin ich gespannt. Habt ihr was von die Spin-Offs gespielt oder halt von die Adaptionen? Also das, ich habe leider, und ich werde es noch nachholen, das New Dawn habe ich leider.
Nein, das habe ich nicht gespielt. Und das Primal habe ich
auch
nicht
gespielt. Blood Dragon.
Das habe ich gespielt, Blood Dragon, ja.
Nachholen, weil das ist ja eigentlich genau meins. Das ist ja, glaube ich, 80s Overload, ja. Oder?
Ja. Aber das ist gar nicht so lang, aber es hat eigentlich so wie das Dreier schon so Open-World-Sachen, die da vielleicht ein bisschen auf den Nerv gehen später. Aber das hat mir Edis-mäßig abgeholt.
Ja, ich bin auch echt, weil das hat mir Kevin damals im auch gesagt, dass das rausgekommen ist. Es war echt so ein DLC basierend am Dreier, und das möchte ich auf jeden Fall noch nachholen. New Dawn ist sicher auch witzig. Das ist ja nachdem die Atombombe da losgegangen ist.
Oh, ja.
Nein, habe ich jetzt gespoilert.
Nein, ich gedacht, das hat der Anti vorhin nicht erwähnt, aber jetzt also müssen wir es.
Passiert das im Hauptspiel?
Ja.
Ah, okay, sorry. Das habe ich gar nicht gewusst, ich habe es nicht fertig gespielt. Ich habe gedacht, das ist das Setting von New Dawn, ist das. Also ich dachte, New Dawn startet. Jetzt habe ich mich selber gespoilert. Ich muss mich selber aufs Ende von
du so klug bist, hast du das selber rausgefunden, was das Spoiler
ja. Okay, nein, ich hab gedacht, das ist ein well-known Fact, dass New Dawn einfach das gleiche Spiel ist nach einem Atomapokalypse, wo ich nicht gewusst, dass das irgendwas mit dem Hauptspiel zu tun hat. Okay, good to know.
Na super. Ja, das hätte man vielleicht umgehen können, den Spoiler, indem man das nicht einfach sagt.
Jetzt kannst du ja gleich noch erwähnen, dass der Darth Vader der Vater vom Luke ist und.
Nein, what? Seit wann? Was? Ist das nicht umgeschrieben worden in der neuen Trilogie? Haben sie das gar nicht geändert?
Nein, das ist in Star Trek.
Es soll so eine Regel geben, ab wie vielen Jahren Spoiler kann ein Spoiler mehr sein.
Ja.
Aber,
Ja, Spoiler, in dem Jahr, wo Far Cry rausgekommen ist, ist auch noch ein Spiel rausgekommen, was eine größere Serie gehabt hat. Anti, weißt du, was ich meine?
Eine größere Serie?
Ja, 3 Titel.
Na, leider.
Falls. Damals als Halo Killer die Runde gemacht, was natürlich nicht gestimmt hat, bei keinem Titel, der so genannt worden ist.
Genau, was war das?
Killzone.
Ja, genau, Killzone. Ah, ja, genau.
Beziehungsweise Michi in Italien ist Killzone.
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 Calzone.
Calzone.
Hat, bevor es halt rausgekommen ist, hat es geheißen, das ist der PlayStation Halo Killer. War er natürlich nicht. War aber trotzdem ganz gut, finde ich. Mhm. Und grafisch damals für die PlayStation echt schön. Mhm. Ist mit Teil 2 schöner und größer geworden. Und mit Teil 3, ja, das hat nicht mehr so viel verbessert. Teil 2 haben sich so viele aufgeregt, dass sich das so schwer steuert, so schwergängig ist. Das haben sie dann bei Teil 3, glaube ich, so probiert. So wie Call of Duty, dass sich dann plötzlich steuert. Und... Ja, aber ich glaube, dann war es vorbei nach Teil 3. Der hat sich wahrscheinlich nicht so gut verkauft, dass mit Killzone weitergeht. Killzone? Achso, es stimmt nicht. Auf PlayStation 4 war ja also nicht von der Hauptreihe, sondern...
Ich wollte gerade sagen, war das nicht bei der PlayStation 4 dabei als Launch-Titel?
Ein Launch-Titel, hat aber irgendeinen Untertitel gehabt.
Shadowfall.
Shadowfall, genau. Habe ich aber nie gespielt. Also...
Das ist das Einzige, was ich gespielt habe von Killzone, ja. Und das hat mir gar nicht gezahlt.
Es ist okay. Killzone finde ich hat so damals mit den Waffenanimationen, da hat es ziemlich gepunktet und Sounddesign, das war echt gut.
Ich habe das Einzige gespielt und war ziemlich begeistert, was das Gameplay angeht. Vor allem kann ich mir erinnern, dass die Gegner-KI so gut war für die damalige Zeit. Das ist mir aufgefallen, dass die halt echt in Deckung gegangen sind und wirklich clever, also das waren halt clevere Gegner. Die haben so agiert, wenn man sich halt vorgestellt hat, dass jetzt so gesichtslose Drohnen halt agieren, wenn sie
ja... Ja, das muss man vielleicht noch erwähnen, der Look von den Gegner, der ist ja, ich sage jetzt einmal, inspiriert von, ja, wie heißt der Film, Anime, wo auch so die Soldaten so Zweiten Weltkriegshelme haben, Gasmasken aufhaben, rote Augen. Ja, wenn es mir jetzt einfallen wird. Die Wolf Brigade als Untertitel.
Shinro,
der Wolf Brigade. Und das ist schon ein ziemlicher, iconic, glaube ich, sagt man. Iconic Look. Mhm. Das hat, glaube ich, vielen Leuten auch angetan.
Ja, so ein bisschen wie der noch bessere Stormtrooper. Ja. Mit schwarzer Rüstung und rote Augen.
Noch bösere Stormtrooper.
Das Spiel, kann ich mir erinnern, hat so einen ziemlichen, das hat so das Feeling von so Grabenkämpfen gut vermittelt. Ich glaube, aber ganz am Anfang hat man sogar in so erste weltkriegsartige Gräben kämpft. Ich glaube, die Story ist die, dass die Menschheit verschiedene Kolonien auf andere Planeten hat und die Hellgasts sind quasi mal Menschen gewesen, sind aber in der lebensfeindlichen Umgebung von dem Planeten, auf dem sie leben, mutiert oder haben sich halt verwandelt, glaube ich. Oder?
Und ich glaube, die haben alle keine Haare mehr und sind so ziemlich weiß von der Gesichtsfarbe her.
Brauchen halt Atemgeräte und die Bewohner von den Kolonien sind quasi, greifen jetzt die Menschen der Erde an und da entsteht dann so ein interplanetarer Krieg zwischen denen. Ja, erst, mir geht es gleich. Erster Teil hat mir sehr gut gefallen, hat mich super gefreut auf den zweiten. Kann mich noch ganz gut erinnern, wie die Trailer für den zweiten rausgekommen sind und wie, wie gut das ausgeschaut hat. War beim ersten schon so, wenn man PlayStation 1 gehabt hat und dann hat es schon die Trailer gegeben für Killzone, weil das war, glaube ich, ziemlich am Anfang von der PS2-Ära, oder? Ich habe dann den zweiten anlassen. Mir hat das echt nicht getaugt, wie sich das steuert. Ich bin besonders guter Ego-Shooter-Spieler und das Schwergängige von die Waffen, also die schwergängige Steuerung, das, mit dem habe ich mich nicht anfreunden können. Das hat mir irgendwie...
Ja. Wobei wollen wir da das Ende spoilen von der Trilogie? Weil deswegen ist das vielleicht auch der Grund, warum es da keinen vierten Teil gibt.
Wieso? Ja, ist schon lang genug her.
Ja, ist schon lang genug her. Ja, da wird einfach der ganze Planet von die Hellgast gesprengt. Dann sind sie einfach weg.
Okay.
Oh je. Man, ich glaube, man löst sogar selber irgendwie die Rakete aus. Und dann alles ist weg.
Ja, war ja auch nicht so richtig geklärt, ob nicht wirklich die Menschen die Bösen sind beim ersten Teil, oder?
Was ich mir so erinnern kann. Ja, das haben sie, glaube ich, immer mal wieder so angesprochen.
Ja.
Das ist wie bei Star Wars.
Ich habe jetzt als nächstes auf unserer Liste im Jahr 2007.
Springst du schon bis 7, okay.
Na, hättest du noch was, Marco, vorher?
Ja, da. 2005, Fear.
Mhm.
F.E.A.R.
War das das mit dem, kommt da ein kleines unheimliches Mädel vor?
Ja, das ist The Ring als Computerspiel.
Genau.
Also das Schießen
plus das Mädel. Wann ist das rausgekommen?
2005 für PC, ja, es ist aber dann, glaube ich, später für die Konsolen auch nochmal rausgekommen.
2005. Das war da, habe ich da daheim. Ich kann mich nicht mehr erinnern, dass ich das...
Ja, das Demo ist vielleicht sogar 2004 schon rausgekommen.
Was ist denn? Ja, aber da war ich trotzdem schon 23.
Nein, es ist schon ein PS2-Titel, ne?
Ja.
Und da kann ich mich erinnern, dass das so, dass ich das am Abend gespielt habe und dass das so unheimlich war.
Das war ja richtig unheimlich.
Ja.
Das waren so Momente, man klettert die Leiter runter und die Animation, man dreht sich um und dann steht das Mädel da.
Ja, genau.
Und mit Soundeffekt, mit dem Lauten, da hat man sich schon gerne erschreckt.
Ja, genau.
Und das die Gegner-KI war damals auch für 2005, das ist das, wo Leute gesagt haben, boah, das... Das ist der Standard, der neue für Computer-AI von Gegner. Hat aber nur deswegen funktioniert, weil es meistens irgendwelche Büroräume oder Lagerhallen war, wo man unterwegs war. Also im Offenen, glaube ich, hätte es nicht funktioniert. Der AI.
War aber auch ein reiner Ego-Shooter, oder? War Core Third Person.
Ja. Nein, ein reiner Ego-Shooter. Und Teil 2 und 3 habe ich gespielt, aber ist auch so ein bisschen. Ich erinnere mich nicht mehr an viel, was da war. Also die waren dann schon immer so gut.
Ich habe da nur das erste gespielt, glaube ich.
Ja, ich habe 4 leider komplett, ist komplett an mir vorbeigegangen. Man muss aber dazu sagen, das war eine Zeit, wo es extrem viele Shooter-Franchises gegeben hat, wo man wirklich, wo noch viel bedient worden ist. Ich glaube, auf der PS2 hat es so viele Ego-Shooter gegeben für die Konsole, die nachher nicht mehr fortgeführt worden sind. Time Splitters, 13, das sind alles, da ist ein 4 ist da irgendwie an mir vorbeigegangen dann. Das habe ich leider nicht gespielt.
Und das war natürlich der Running Gag mit 4. Da gibt es 4-2 und 4-3. Dann auf Deutsch halt. 4-3 und das war lustig. So.
Ah ja.
Das ist auch erledigt.
Ja, nein. Hast du da eine Liste eigentlich für deine Gags?
Ja, das ist mein Hirn. Das, also an der Liste arbeite ich ja schon seit meiner Geburt.
Okay. Dann ist blöd, wenn ich jetzt sage, du solltest deinen Gag-Schreiber feuern, wenn es dein Hirn ist.
Nein, jetzt komm, 4 und 4 ist schon.
Ja. 4-4. Ja, schaut, dass es nicht 4-4 gegeben hat.
Ja.
Left 4 Dead.
A Crossover?
Ja.
Mhm. Ja. Gut, wir können weitermachen, aber ich hätte, bevor du 2007 kommst, hättest du gerade noch was. 2006. Resistance war der PlayStation 3, sage ich mal. Dann wieder mal ein Halo-Killer, ein neuer.
Oh, haben wir beide auf der Gamescom 2009 spielen dürfen schon. Kann ich mich noch erinnern.
2009, aber es ist 2006 rausgekommen.
Achso, dann war das der zweite Teil?
Nein,
dann war
es der zweite Teil. Das könnte der zweite Teil gewesen sein, oder der dritte sogar. Mhm. Das habe ich jetzt hier nicht mehr stehen. Aber den habe ich gut in Erinnerung. Das war auch Aliens greifen die Welt an. Hat so einen Half-Life Look gehabt. Oder Half-Life 2, muss ich fast sagen. Da hat ja die Stadt so einen osteuropäischen Look gehabt. Mhm. Und das war bei Resistance so. Und das habe ich gut in Erinnerung. Dann gibt es 3 Teile und dann haben sie auch aufgehört. Und ich habe auch den zweiten ganz gut in Erinnerung und den dritten. Und der dritte, glaube ich, schließt dann die Serie ab, aber so mit einem offenen Ende, leider. Aber hab gut gefallen.
Warum sind solche Serien von Sony nicht weitergegangen? Weil das muss doch verkauft haben, oder?
Ja, das ist, glaube ich, von Insomniac Games gemacht worden, der Ratchet & Clank und Spider-Man dann das Aktuelle machen. Die haben sich wahrscheinlich dann eben auf andere Sachen konzentriert.
Naja.
Resistance habe ich gar nie gespielt. Ist es aber nicht das? Nein, das ist Red Planet.
Ja, Resistance ist auch so mit, ich glaube, der erste Teil fängt an mit so klassischen Maschinengewehre für die Menschen und die Aliens haben so futuristische Waffen. Und dann fängt man an eben mit so speziellen Hybridwaffen dann, glaube ich, im zweiten Teil. Also das entwickelt sich so weiter im Spiel. Und das dritte ist dann fast schon wieder so ein Half-Life-Klon. So sehr viel auf Atmosphäre gesetzt, weniger auf Kämpfen. Ja. Haben alle einen Multiplayer gehabt, aber habe ich nicht wirklich gespielt, Multiplayer.
Ich meine, ich glaube halt auch, dass zu der Zeit, wo die Serie halt weitergehen hat sollen, oder? Dass da einfach extrem viel so postapokalyptisches Zeug war, oder? Weil jetzt hat ja das Vierer.
Also Killzone war schon vom Setting ähnlich.
Killzone. Und wo es Vierer war ja so eben in die Zeit gefallen, oder? Von Killzone, Shadowfall, Horizon Zero Dawn. Days Gone und das ganze Zeug, oder? Da hat das Vierer rausgekommen sollen.
Da wäre vielleicht eins geplant gewesen, ja. Weiß man jetzt nicht. Oder ich weiß es nicht.
Anscheinend ist das sogar in Arbeit gewesen bei Insomniac, habe ich gesehen. Ja. Aber ist dann eben relativ viel, dadurch, dass es so viel Spiele in dem Setting gegeben hat, wahrscheinlich. So gesagt, okay. Mhm.
Da, ich kann mich noch erinnern, bei Resistance 3, da gibt es so ein tolles Logo. Was nur irgendwie so einen Alien-Kopf darstellt, der aber aus so einer Skyline besteht. Also,
war das Rot-Weiße?
Ja, genau, so, oder Orange-Weiß, ja.
Ja, genau, das kann ich mir erinnern.
Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Künstler heißt, der das macht, aber der hat ganz viele so mit einem ähnlichen Konzept gemacht, auch für Star Wars und andere Sachen.
Ja, das erste Resistance, das war doch... War das nicht so, da hat man auch so einen Alien-Schädel in seinem Zweiten Weltkriegshelm gesehen, oder?
Ja, so haben sie das, glaube ich, angekündigt, das Spiel.
Das hat aber nicht, okay, das ist aber kurz, das spielt aber nicht zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, das spielt schon in.
Ja, das ist nicht ganz klar, weil mir kommt vor, es spielt irgendwie so drauf an und man sieht da, glaube ich, irgendwie so Weltkriegswaffen, Zweite Weltkriegswaffen. Aber das kann irgendwie nicht funktionieren, weil da irgendwie andere Sachen, die moderner sein, auch vorkommen.
Ja, das ist vielleicht so eine alternative Realität, so wie Fallout ja in der Zukunft, ja. Aber alles mit 50er-Jahre-Musik und so. Vielleicht ist das so ein bisschen...
Ich müsste jetzt da nachlesen. Da steht, Resistance 3 spielt 1957, also kann sein, dass das so Zweite Weltkrieg beim Ersten war.
Okay.
1951 spielt das anscheinend, okay. Weil mir kommt vor, die haben dann auch so Gleitraumschiffe und so später. Deswegen ist mir das so komisch vorgekommen.
Kennt ihr das? Es gibt so Videomaterial, das sie so umgeschnitten haben, bearbeitet. Das sind so Videos aus dem Ersten Weltkrieg, wo so Aliens angreifen mit so Max. Ja. Kennt ihr den? The Great Martian War, glaube ich, heißt das. Und das ist so ein bisschen, als ob quasi 1910 die Marsianer angegriffen hätten.
Das ist ganz... Mars Attacks?
Ja,
nein. Schwarz-Weiß.
Nein, nicht Mars Attacks. Okay. Das glaube ich, gibt es auf YouTube, The Great Martian War heißt das. Das schaut ziemlich beeindruckend aus, weil das alte Filmmaterial sich, glaube ich, auf so eine Art und Weise gut manipulieren hat lassen, dass man die so Aliens, so UFOs und so dreibeinige Walker wie bei War of the Worlds haben sie da eingebaut. Das schaut ganz
cool aus. Kenn ich nicht, ne?
Kannst du mal googeln. Kleiner Internet. Kleiner Internet-Tipp.
Ah, doch, dann mach ich es.
Internet-Tipps von Menti. Nachdem deine Instagram-Reels so gut funktionieren, schau mir das vielleicht an.
Mein Gott, hoffentlich ist das nicht kontrovers, das, was ich gerade empfohlen habe. Nicht, dass das irgendwie.
Achso, hat das vielleicht selber der Hitler produziert? Ach, wissen wir nicht.
Gott. Ja, bei mir wäre das dann auf der Liste, ich bin schon in die Startlöcher mit Bioshock, Marco, das ja, 2007.
Das hätte jetzt auch als nächstes, ja.
Genau, Bioshock rauskommen, der erste Teil 2007, hat drei Hauptteile gegeben, jeweils von 2K, Developer und Publisher, außer der dritte, das war Irrational Games. Der Kevin Levine hat im ersten und im dritten Teil als Director betreut, der schon durch System Shock 2 und Freedom Force ein bisschen aufgefallen ist. Marco, du hast System Shock 2 gespielt.
Wow, das hätte man schon früher erwähnen. Haben wir das noch gar nicht erwähnt, 1999? System Shock 2, ja, das war, wie nenne ich es denn am besten? Dead Space halt schon früher, aber mit so RPG-Elementen, ein bisschen weniger Action. Du bist dann auf einer Raumstation, wo auch künstliche Intelligenz verrückläuft. Und das ist auch gruselmäßiger, ist das. Da kam das Mädel, glaube ich, von Fear. Das gruselt sich da selber bei System Shock 2, glaube ich. Das ist echt ein gutes Game, System Shock 2. Und Bioshock ist eigentlich der inoffizielle Nachfolger, mit manchen Elementen ein bisschen abgespeckt, weil es ja dann für Konsole auch war. Und System Shock 2 war noch ein reines PC-Spiel. Aber System Shock 2 und auch System Shock 1 habe ich auch gespielt, habe ich das da stehen. Das war noch echt umständlich zum Spielen, muss ich sagen. Mhm. Aber System Shock 2, mein, das ist mir echt so gut in Erinnerung noch. Das ist
System Shock 1 war für mich immer so ein Spiel, was das war immer irgendwie im Umlauf, da haben die Leute drüber geredet, aber das war irgendwie immer so unerreichbar oder voll schwierig oder voll kompliziert oder komplex. Das war immer so im Äther ist das umgeschwirrt und jeder hat über das geredet, aber irgendwie hat es keiner länger gespielt, weil es, glaube ich, so schwer zum Steuern war oder halt so. Ja. System Shock 2 habe ich nicht gespielt, Bioshock habe ich es 1 gespielt. Mit der Unterwasserwelt ist das Rapture, gell?
Genau, ja.
Das habe ich ganz ansprechend gefunden eigentlich. Es hat irgendwie das super, super Setting gehabt, aber mir war es dann irgendwie, glaube ich, zu unheimlich damals. Wieder mal.
Ja, es ist ja unheimlich, weil das ist ja das Spiel, das habe ich schon einmal erzählt, glaube ich, im ersten Ego-Shooter-Podcast, da hat es eben die Szene gegeben, wo ich mit dem Gesicht zu so einer Wand stehe und da gerade was ausgelöst habe, da gerade was quasi manipuliert und dann so einem Gerät und dann drehe ich mich um und dann steht der Splicer, das ist einer von den Gegnern bei Bioshock, steht direkt hinter mir ganz nah, dass der ganze Bildschirm mit dem Gesicht gefüllt ist. Und da hat es mich so gerissen und ich weiß nicht, ob das einfach nur ein Bug war oder ob das so sein hätte sollen.
Oder der Nachbar oder irgendwas.
Nachbar. Die Story von Bioshock ist so, dass, jetzt weiß ich nicht genau, ich glaube in die 50er oder 60er ein Mann abstürzt mit einem Flugzeug und mitten im Meer einen seltsamen Leuchtturm entdeckt. Er rettet sich quasi auf die Insel, auf der nur der Leuchtturm steht, fährt dann mit dem Fahrstuhl hunderte Meter an den Meeresgrund runter und entdeckt da als Utopie geplante Stadt, in der nur die intelligentesten und besten ihrer Zunft quasi leben sollten und das zu einer modernen Utopia hätten formen sollen. Leider aber sind aufgrund von Genmanipulation alle verrückt worden und haben sich in genmanipulierte Monster verwandelt. Und die größte Bedrohung geht von den sogenannten Big Daddies aus. Das sind so Unterwassermonster. Monster mit so Taucherhelmen und so Unterwasseranzügen.
Also Tiefseetaucher, alte, wenn man den noch kennt, die was mit so einem Schlauch noch angeschlossen waren früher am Helm.
Genau, ja.
Das ist so der Look von denen.
Das ganze Spiel, wie der Michi schon gesagt hat, hat einen ziemlich ansprechenden Look und zwar so Art Deco, hätte ich gesagt. Wenn man auf der Wikipedia-Seite schaut, dann steht da, dass es GE-Building und die Atlas-Statue in New York als Inspiration für den Art Deco-Stil von Bioshock hergenommen worden sind. Und jetzt kann ich wieder ein bisschen angeben mit Markus und meinen Reisegeschichten. Wir waren 2000, 12 zusammen in New York und sind dann zusammen zum ersten Mal ins Empire State Building unten reingegangen.
Und da war zusammen heimgeflogen wieder, muss man vielleicht dazu
sagen. Und dann zusammen heimgeflogen wieder, ja.
Ja.
Und da haben wir dann so richtige Bioshock-Vibes gekriegt, beide.
Das stimmt, ja. Das hat man das typische Gold so, oder wie sagt man da? So,
ja, so Messing.
Gelb-weiß, Messing-Look, ja. Das hat man sofort gesehen, wenn man da war und Bioshock gespielt hat, dass das Inspiration war.
Ja. Mir hat das sehr gut gefallen, ich kann mich erinnern, das ist eins von den Spielen, die du mal empfohlen hast,
Marco. Also Urlaub oder Bioshock?
Beides, oder beides gut.
Ah, sehr gut.
Beides sehr schön. Ich kann mich erinnern, du hast mir das Spiel, glaube ich, empfohlen und sogar gleich, und ich habe es wirklich ein Jahr lang oder so gehabt, bevor ich es dann angefangen habe zu spielen. Und dann mit Schamesröte die wieder zurückgeben, weil wirklich verdammt gutes Spiel.
Ja. Also auch von der Atmosphäre ist eh fast eins, meine. Gibt es so Genre Unterwasserwelten oder so? Sobald das Spiel irgendwie so eine Unterwasserwelt hat, da bin ich dabei. Also, da braucht es gar nicht viel bieten. Wenn ich da beim Fenster rausschauen kann und da sind Algen und Fische schwimmen vorbei, aber ich bin in einem Raum drinnen, wo einer ein Klavier hingestellt hat, dann 10 von 10 Punkten das Spiel. Also, gut.
Noch besser gespielt vom Gameplay her, hat dann das zweite, das 2010 rauskommen. Spielt auch wieder in Rapture, der Unterwasserstadt. Spielt aber vorher, glaube ich, oder?
Ja, ich glaube schon.
Genau, und man spielt dann sogar selber so ein Big Daddy, wenn ich mich nicht täusche, gell? Ich muss jetzt leider dazu sagen, ich könnte die Story nicht mehr wiedergeben. Bioshock hat eine extrem komplexe Story, die dann beim dritten derart komplex mit Zeit- und Dimensionssprüngen war, dass sie sofort ausgestiegen bin. Ich habe das dritte nicht einmal im Ansatz kapiert. Ich weiß nur, dass es mir sehr gut gefallen hat, aber ich bin einfach mit offenem Mund, habe ich das auf mich einregnen lassen, was da passiert.
Ja. Ich kann mich noch erinnern, das hat mich ein bisschen gestört, weil beim zweiten Teil spielt man Big Daddy und das sind im ersten Teil so die schwerfälligen Roboter und dann spielt man im Zweier und der steuert sich halt wie jeder andere First-Person-Shooter-Held, bei mir vorkommen. Also da springe ich trotzdem rum und weiche allem aus. Das hat mir irgendwie so ein bisschen gestört, muss ich sagen. Aber trotzdem war es ein gutes Spiel.
Es hat ja ein bisschen die, würdest du sagen, das ist ein Subgenre von Shooter, so Bioshock-like, weil Dishonored und Prey ist ja auch so ein bisschen.
Es gibt den Begriff Immersive Sim, der auch für Deus Ex ist und dann es gibt da gar nicht so viel, was ist da noch? Also wo man halt viel machen kann, meistens irgendwie 3-4 Wege, wie man so ein Problem angehen kann. Irgendwie schleicht man sich durch einen Gang oder hackt einen Roboter. Und das, glaube ich, läuft unter dem Namen Immersive Sim so, oder Prey, das Neue, ist auch so. Und da geht es gar nicht mehr so sehr ums Schießen. Oder dann. Und ich finde, Bioshock ist zwar noch viel Schießen, aber es hat auch ein bisschen andere Möglichkeiten noch.
Ja, man hat ja, glaube ich, beim ersten ist glaube ich, noch nicht ganz so, beim zweiten, und das ist, glaube ich, ja das, was es mit dem dritten und mit Bray und Dishonored gemeinsam hat. Man hat quasi in einer Hand, glaube ich, in der rechten immer die Schusswaffe und in der linken Hand entweder Nahkampf oder so eine Art Magie. Also in Bioshock sind es die, vergessen, also man kann so Genmodifikationen an sich anbringen, dass man zum Beispiel einen Schwarm Bienen erzeugen kann oder dass man so einen Säureangriff hat. Also es ist im Prinzip wie Magie, nur ist es halt wissenschaftlich erklärt. Oder dass man halt Feuer schießen kann.
Nutzt ihr eure Spezialfähigkeiten in solche Spiele? Ich nutze die, glaube ich, auch viel zu wenig.
Ja. Aber meistens konzentriere ich mich auf 2 oder so und die steige bis zum Maximum. Und die verwende ich dann, anstatt dass ich irgendwie variiere und dann noch was Neues dazulernen will. Meistens die ersten 2, die ich kriege, verwende ich bis zum Ende und nichts Neues.
Ich hab Cyberpunk nur so gespielt, ich habe da kaum eine Waffe abgefeuert, fast nur gehackt.
Ja, Hacken steige ich in jedem Spiel, wo es Hacken gibt.
Ja.
Also, und im echten Leben.
Langsamer steige ich da, aber auch. Also, geht nicht so schnell. Punkt rein, besser werden. Weil mir kommt vor, das ist immer eins der interessantesten Dinge. Erstens kann man bei voll vielen Spielen dazu die ganzen Computer hingehen und dann, oh, der private E-Mail-Account von dem. Und dann sowas, ich glaube, das war bei Deus Ex. Ah, da ist der, das ist der PC von einem gewissen Murphy und der, oh, das ist eine Anspielung an den von Robocop und solche Sachen. Also da bekommt vor, sie bauen gern solche Sachen einfach in irgendwelche E-Mail-Terminals ein, ja, in Deus Ex, glaube
ich. Alles. Ja, ich muss halt immer total zwingen, dass ich das alles nutze, was möglich ist. Und einmal andere Charaktere auswählen und andere Spielwege probiere. Nicht immer nur einfach, okay, ich nehme jetzt den, der die meiste Firepower hat und los geht's.
Ja, aber ich glaube jetzt nur, also bei Bioshock 3 kann ich mich nicht mehr so erinnern, weil das war Gameplay-mäßig wesentlich weniger komplex als das zweite, aber beim zweiten, da bleibt ja, glaube ich, oft gar nichts anderes übrig, wie das zu nutzen. Also, was ich mir erinnern kann, musst du das schon, weißt du, da gezwungen, deine Spezialfähigkeiten einfach herzunehmen.
Okay.
Und interesting. Aber du kannst sie auch, also S2er hat schon noch so ein System gehabt, dass du deinen Charakter so entwickeln hast können. Du hast da verschiedene Arten von Währung gehabt, die, also jetzt Währung und Anführungszeichen, so Punkte, die du halt einbauen, die du verwenden hast können, dass du Spezialfähigkeiten kriegst und dann hast du die einzelnen Spezialfähigkeiten auch noch modden können.
Ja.
Und das war eigentlich ganz cool.
Da hat es ja sowas gegeben, mit einem Fotoapparat fotografiere die Gegner und finde die Schwachstellen von denen raus und da machst du mehr Schaden und so. Das hat schon ein paar Möglichkeiten gehabt, wie man seinen Spielstil ein bisschen verändert.
Genau, ja.
Cool.
Und es hat da eben, wie gesagt, den gleichen ziemlich guten Look gehabt wie das erste. Das dritte dann spielt auch wieder in so einer, ich sage jetzt einmal, artifiziellen Gesellschaft, die eigentlich utopisch hätte sein sollen, nämlich, ich glaube, New Columbia hat das dann geheißen, oder?
Ja.
Eine Stadt in den Wolken. Die aber dann an Sektenführer so ein bisschen gefallen ist. Mhm. Nämlich der Father Comstock, der dann quasi die Macht über die Stadt gehabt hat. Und da geht es dann, das Thema in der Stadt, also ist bei Bioshock 3, was ich so in Erinnerung habe, ist eins von den Hauptthemen, in denen es im Spiel geht, ist quasi Vergangenheitsbewältigung und auch Rassismus oder Rassismus in der Gesellschaft oder Rassismus in der Gesellschaft, in der man lebt und wie man damit umgeht.
Ja, mir kommt vor, irgendwie das Spiel startet mit so einer ziemlich rassistischen Szene, aber irgendwie greift das Thema dann gar nicht mehr so sehr auf später.
Ja.
So ist es mir vorgekommen. Das war irgendwie zum Schocken drin und dann, ja, okay, wir können da jetzt nichts Intelligentes, keine intelligente Lösung oder wie sie das Problem verändert in der Spielwelt. Das irgendwie kämpft man einfach für die und dann gewinnen die und das war's.
Ja, aber es zeigt schon, wie die Gesellschaft in der Stadt, wie das halt irgendwie pervertiert ist. Also es ist ja, ich glaube, dass sie deswegen nicht mehr viel draus machen haben können, weil sie ja ganz zu Anfang schon zeigen, wie verkommen eigentlich oder wie rassistisch die Leute sind. Also da ist ja kaum
mehr. Ich komme vor, es kommt ja dann im Spiel später jetzt nicht mehr so vor. Wenn man dann Leute trifft, gibt es nicht später nochmal eine Szene, wo der Rassismus gezeigt wird. Das wird am Anfang gezeigt und dann sagt vielleicht auch noch später einen Satz, einen rassistischen.
Ja, man findet dann noch so ein, es gibt da noch eine Szene, wo man jemanden findet, der tot gefoltert worden ist, der auch ziemlich schockierend war eigentlich, der sitzt in seinem Stuhl. Was mir dann, mir hat das gut gefallen, Bioshock Infinite heißt es und ich habe das auch, die Präsentation von dem Spiel hat mich sehr beeindruckt. Ich war aber spätestens ab der Hälfte vom Spiel, habe ich keine Ahnung mehr gehabt, wer jetzt wer ist und wer was macht und ich habe das einfach von hinten bis vorne nicht verstanden. Da gibt es die Geschwister, die in Wirklichkeit die gleiche Person sind und ja, wie gesagt, ich war einfach, ich hätte es vielleicht auf Deutsch spielen müssen, dann hätte ich es vielleicht ein bisschen mehr kapiert, aber wahrscheinlich auch nicht voll. Weil
ja. Man hat am Anfang, glaube ich, auch nicht gewusst, dass es da eine Verbindung zu den alten Bioshock gibt. Und das ist, glaube ich, dann durch die DLCs dann wirklich ein bisschen erklärt worden, dass es da eine Verbindung gibt und dann macht es wirklich komplex, das ganze Thema.
Oh, da hat es doch die Szene gegeben, weil Bioshock, das erste war ja für 2007 und das dritte war für 2013 und man hat ja im ersten Bioshock schon Sachen eingebaut, die dann im dritten vorkommen, oder?
Ja, da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander. Manche sagen, oh, das ist die Explosion, die man dann später in dem Spiel sieht und hört nur da. Also gut, wenn sie es so gemacht haben, aber ich kann es nicht ganz glauben.
Gibt es nicht einen, es gibt im dritten nämlich so einen mechanischen Vogel, so ein Monster, so ein mechanisches, ja. Das Songbird, glaube ich, hast du, oder?
Ja, darum geht es mir. Da hört man irgendwie, wie der im Hintergrund stirbt oder so irgendwas.
Ja, genau. Ja,
ja, und da denke ich mir, ja, mit ein bisschen viel Fantasie okay, aber ich glaube, bestätigt hat es noch nie einer.
Was ganz seltsam ist, bei dem Spiel, man merkt, wie intelligent das geschrieben ist und man gibt sich selber die Schuld, oder mir geht es zumindest so, ich gebe mir selber die Schuld, dass ich es nicht kapiere. Wenn ich jetzt einen David Lynch Film anschaue und ich kapiere den nicht, dann denke ich mir, naja, den kann man ja nicht kapieren, sondern das ist einfach so, wie er ist. Aber bei Bioshock denke ich mir, ich glaube, es liegt an mir, dass ich nicht verstehe, auf was die da raus wollen am Ende.
Ja, aber es ist auch bei manchen...
Ja, das sage ich. Ich sage den Satz, ich glaube, es liegt an mir, dass ich es nicht kapiert habe. Umringt von 4 Kilo Limit-Magazinen.
Ja. Teletubbies geschaut, ja, das kann ich kapieren. Hey. aber es ist ja vieles frei ausgelegt, wie man es interpretieren kann. Und die haben keine definitive Antwort auf manche Sachen einfach im Spiel, die ihr gezeigt. Und deswegen. Denen gefällt es wahrscheinlich auch, dass die Fans da diskutieren und so. Aber es ist jetzt nicht so und genau so ist es passiert und deswegen ist das so.
Ich finde aber, das ist eine Videospielreihe, die was, also das ist eine von den Reihen, die Sachen gemacht haben, die sich die andere Videospiele nicht haben. Also das, mir findet Bioshock, die Bioshock-Reihe fällt richtig auf in der Art und Weise, zumindest zu der Zeit, wo die Spiele rauskommen sind, ja. Sind richtig aufgefallen in der Art und Weise, wie man sie spielt und was einem in der Story geboten wird. Ich glaube, dass die Serie an sich ist dann mit dem Studio oder mit dem Kevin Levine. Wer hat denn das beschlossen? Ich glaube, der Kevin Levine selber.
Der Kevin Levine, glaube ich, hat gesagt, Levine, will sorry. Kleinere Projekte machen dann später. Und ich weiß jetzt nicht, ob der bei 2K oder bei Looking Glass noch ist. Aber ich glaube, wenn es ein neues Bioshock gibt, dann wahrscheinlich ohne Kevin Levine. Und ich weiß gar nicht, was der in letzter Zeit rausgebracht hat oder ob er irgendwie was macht.
Es gibt schon so Rumors, oder? Dass es Bioshock Neues gibt, oder?
Ich habe vor einiger Zeit mal was gelesen, aber ich weiß jetzt nicht, ob es Zusammenhang mit dem Ken Levine gewesen ist oder nicht.
Ich glaube, es gibt nur Rumors und Leaks, aber ich glaube, es gibt keine offizielle Meldung für Bioshock.
Würdet ihr mir empfehlen, die Bioshocks, es gibt noch die Bioshock Collection für die Switch.
Mhm.
Ist das was, was man auf der Switch anspielen kann, oder ist das eher was, wo man die Konsole, also die...
Ja, das, man muss schon sehr viel Ego-Shooter-mäßig, also wenn das auf der Switch nicht so gut funktioniert für die, dann würde ich es jetzt nicht auf der Switch unbedingt spielen. Mhm. Und audiovisuell ist schon auch recht beeindruckend, auch das Remake, glaube ich, haltet sich recht gut vom Alter her.
Mhm. Ja, es gibt ja die Collection, die überarbeitete, und
eben, ja.
Ich empfehle...
Sogar für die Switch habe ich gehört, ja.
Ja, eben. Ja, habe ich auch gelesen. Aber. Irgendwer hat das gesagt, irgendwer hat das mal gehört.
Sollen
wir die spielen, glaubst du? Sollen wir die für die Switch haben?
Nein, ich glaube, ich gebe dem Mako recht. Also durch das, dass das Grafische eben auch sehr beeindruckend ist, würde ich schon auf der großen Konsole, auf dem großen Bildschirm spielen. Okay. Und ich würde es vor allem spielen. Also für mich gibt es da klare Empfehlung. Ich bin ein großer Fan von die.
Auch noch jetzt, oder? Also auch noch nach wie vielen Jahren?
13. Ja, auf alle Fälle.
Acht Jahre ist Infinity.
Und zum Beispiel, wir haben gar nichts von der Story vom ersten gesagt, aber die ist sogar so clever gemacht, dass man so im Nachhinein ein zweites Mal durchspielen sich rentieren wird.
Mhm, okay. Genau, ja, stimmt.
Ja. Oh Gott. Ich glaube, das war eh mal bei PlayStation Plus oder im Game Pass sogar dabei.
Das kann sein, ja. Weiß nicht.
Ja. Ja, und ich finde, es gibt moderne Shooter, die nicht so viel bieten. Wie Bioshock.
Stimme ich zu.
Gut, ich würde einen riesigen Sprung vor 7 Jahren machen auf unserer Liste, aber das ist ja die Liste, die wir ja vor Monaten schon erstellt haben. Was ist, hat der Mako oder der Michi, haben die jetzt noch, haben die einen Eintrag?
Wohin springst du denn?
Ich würde zur Titanfall-Reihe springen.
Aber da also ich hätte jetzt noch erwähnt, weil wir auch Far Cry erwähnt haben, dass Crysis 2007 rausgekommen ist. Und das ein ähnliches Setting hat wie Far Cry mit der Insel, nur ist es jetzt so, du bist ein Typ in so einem super Hightech-Anzug, der sich unsichtbar machen kann und hochspringen und schnell laufen. Und ich glaube, das ist auch einfach Nordkorea, die die Insel haltet. Und gegen die kämpft man. Und Crysis 1 ist das Spiel, was ein PC sehr gefordert hat, was rausgekommen ist. Und dann hat es sogar, glaube ich, das Achievement in anderen Spielen gegeben, so Can It Run Crysis, weil irgendwie gesagt hat, okay, du hast einen guten PC gekauft, wenn Crysis auf dem gut läuft, zu der Zeit. Ja. Sogar irgendwie 3 Jahre später noch einen PC gekauft, hey, wie läuft Crysis drauf?
Das war so ein Benchmark-Titel, oder?
Ja, genau. Und ich weiß nicht, ob man Teil 2 und 3 jetzt kann man erwähnen, das ist immer weniger Sandbox-mäßig gewesen, dass eben so riesige Inseln mit verschiedenen Möglichkeiten, wie man die Situation angeht, gegeben hat. Und Teil 2 und 3, das ist ja mehr Schlauchlevel dafür, halt mehr Spektakel auch. Der zweite Teil spielt in New York. Und da wird, glaube ich, komplett New York geflutet und solche Sachen. Und das schaut echt gut aus. Aber es dann wird es zum normalen Ego-Shooter fast, muss man sagen.
Da habe ich es eins auch gespielt.
Jetzt muss ich schon wieder so eine Gamescom-Geschichte bringen. Kannst du dich erinnern, Marco? Wir haben da 3D-Gameplay gesehen auf der Gamescom. Ich weiß nicht mehr, welcher. Ich glaube, das war 2010 oder 2011 und das war vom zweiten Teil, wenn ich mich nicht täusche, oder?
Ich glaube, es ist 2 oder 3. Ja, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher.
Habt ihr es einmal, oder das ist ja ein bisschen verschwunden wieder, die 3D-Funktion bei den Fernseher. Also ich habe jetzt vor kurzem mal einen Fernseher gekauft, der hat das schon gar nicht mehr. Und habt ihr das einmal genutzt? Habt ihr das 3D-Gaming einmal verwendet?
Ich habe es, glaube ich, irgendwo mal probiert, aber ich weiß nicht mehr bei was.
Ich glaube, ein Freund von mir hat da mal einen Bildschirm gehabt, mit dann so einer Aktivbrille, oder wie sagt man genau, Aktiv-Shutter-Brille.
Ja, genau.
Und das hat echt cool ausgeschaut, aber es haben eben wenig Spiele unterstützt. Und dann ist das, glaube ich, alles abgewandert in Virtual Reality, was ja auch 3D ist. Mhm. Und da habe ich es schon ein paar Mal benutzt und das ist echt, wenn man das noch nie benutzt hat, da sollte man sich ein paar Sachen mal anschauen. Da gibt es zum Beispiel auch Star Wars Sachen, wo man einfach mit einem Lichtschwert Sachen zurückblockt. Als Gameplay ist nicht berauschend, aber wenn man halt sieht, wie der Millennium Falcon landet in 3D, ja, und man fühlt sich gesehen, total klein irgendwie so drunter, das funktioniert für mich.
Ja, das ist ganz cool. Das ist ein Oculus-Demo, gell? Oder?
Boah, ich weiß gar nicht, wo das dabei war. Ja. Es gibt, glaube ich, mehrere. Ich habe es damals beim... Da war es noch nicht Oculus. Da war es die... Wie heißt sie? Von Valve?
Uff.
Ich habe es heute noch gehört.
Die Valve, nicht uff.
Die, nein, die Vive.
Ja. Die
My wife. Auf meiner Wife.
Ja, das war jetzt übrigens keine ernsthafte Meinung von mir, dass es Uf heißt.
Ja, Uf und Wife. Und das, also nicht nur das, da gibt es viele spielen ja, nur kurze Anekdote zum Beispiel, da gibt es das Musikspiel, wo man mit diesen 2 Lichtschwertern die Blöcke zerschlagen muss, zum verschiedenen Musiktitel. Und das ist anscheinend eins der besten VR-Games. Und ich habe das einmal gespielt und das. Da muss man nicht nur die Blöcke schlagen, sondern man weicht auch aus und dann kommt da irgendwie so eine riesige glühende Lavawand auf die zu und man duckt sich automatisch fast, weil das einfach so realistisch wirkt, wie das auf die zukommt. Also ich habe cool. Ich kann nur gute Sachen sagen über VR, außer dass es halt sehr teuer ist.
Und dass mir immer schlecht wird, kaum
das ist 3 Minuten. Boah, vielleicht doch nur eine kleine Anekdote. Man kann Google Earth mit VR verwenden. Und da hat es so eine Option gegeben, eine eigene, schalte es ein, wenn der schnell schlecht wird. Das ist, wenn man sich von einem Punkt zum anderen bewegt, da klickt man einfach hin so, hey, ich will da vorne stehen. Dann wird der Rand ganz schwarz und dann wird nur mehr in der Mitte, sieht man was und dann zoomst du so hin. Und das ist dafür da, dass man halt nicht Motion Sickness kriegt. Mhm. Und das haben wir ausgeschalten und dann bin ich mal so ein bisschen rumgegangen in der Google Earth in irgendeiner Großstadt. Und da bin ich gegangen und dann hat es mich vom Boden ganz schnell auf ein Hausdach gesetzt. Und das habe ich so im Magen gespürt, also wenn es echt gewesen wäre. So, oh, irgendwas passiert da. Also wenn man so mit der Achterbahn irgendwas was macht. Und dann dachte ich, wow, dass das überhaupt das Gefühl hervorrufen kann. Das ist ein Wahnsinn.
Ja, ich habe es bei Rogue Squadron wieder mal probiert auf der PlayStation und ich habe echt 10 Minuten gespielt und den restlichen Abend war mir so schlecht, dass ich nichts mehr anders
tun. Ja, das ist schade. Das geht ja manchmal schon bei normalen Ego-Shootern so und dann VR ist halt noch schlimmer.
Ja, das 3D-Sickness hast du bei den normalen Ego-Shootern, gell?
Ja, oder Motion Sickness, habe ich auch schon mal gehört, hat wer gesagt.
Das hat ja der...
In dem Podcast vielleicht. Vor 10 Sekunden, 20 Sekunden.
Ey, sorry, ich war damit beschäftigt. Ich habe mich vorhin so verschluckt, wo ich...
Ja, vielleicht liegt es an dir.
Nein, ich war mit Husten beschäftigt. Ich habe mich ja stumm gehalten und dann hast du mal gehustet, die letzten.
Ja, dann liegt es auf jeden Fall an dir.
Der Hideo Kojima hat das anscheinend so schlimm. Der kann ja anscheinend nichts selber gar nicht viel gamen, weil er...
Ja, deswegen glaube ich, hat er in seinen Metal Gear-Spiele, dass man zwar aus der Ego-Perspektive schießen kann, aber sich nicht bewegen kann. Mhm. Oft drinnen.
Ich glaube einfach, dass unsere Gehirne, jetzt, was die VR angeht, ich habe das selber nur, ich habe so ganz so die Billig-VR von einem großen Handyhersteller, wo man halt sein Handy in die...
Weil er nicht Sponsor ist, wird er nicht erwähnt.
Ja, genau. Weil vielleicht, warte nochmal, schauen wir mal, wie groß der Popkulturbeistunde wird und dann fällt uns das auf die Füße her, wenn wir dann...
Ja, Entschuldigung, das mache ich voll gelöschen.
Ich habe das halt probiert und ich kann mir nur vorstellen, wie geil das sein muss, wenn man ein richtig cooles Setup hat. Ich kann mir aber auch richtig vorstellen, wie unsere primitiven Primatengehirne nicht mit dem umgehen können. Weil du sagst, das hat doch so angefühlt, als würdest du dich wirklich bewegen. Ich glaube, dass dein Gehirn das gar nicht gescheit prozessieren kann, wenn du optisch so gereizt wärst, dass du meinst, du bewegst dich gerade. Gibt es irgendwas in Planung für die neuen Konsolen eigentlich, für die PS5 oder Xbox Series X?
Ich glaube, man kann das alte Headset auf der PS5 verwenden wahrscheinlich, für die alten
Spiele.
Ja,
mit einem Adapter, ja.
Aber es ist nichts Neues angekündigt noch, glaube ich. Also ich wüsste nichts.
Wenn ich mir vorstelle, ich müsste Resident Evil 7 mit der VR spielen, hey, da wäre ich ja verrückt. Das kann ich mir, ohne Scheiß, ich habe das Spiel normal am Fernseher gespielt, wenn ich mir vorstelle, ich müsste es mit der VR spielen, ich würde da keinen Meter weitergehen. Ich würde einfach, okay, ich stehe jetzt einfach da in der Küche, schauen wir das an und somit ist das Spieleabend gelaufen für mich.
Ja, aber das ist also Resident Evil 7 mit der Brille, wir haben es gespielt und das ist schon richtig hardcore gewesen. Also das ist schon richtig zach. Vor allem, wenn sie die dann angreift, also boah, das ist schon richtig unheimlich. Es macht aber Spaß.
Es gibt ein Video von die Rocket Beans, wo der Eddie VR spielt und ich glaube, er spielt Outlast oder er spielt irgendein Horrorspiel. Ich weiß aber nicht welches. Flippt halt aus, weil er so erschrickt. Und ich kann mir so richtig vorstellen, wie das bei mir genau das Gleiche wäre.
Also ja, dann liegt es an dir.
Was war jetzt das letzte?
Aber Crysis habe ich
ja schon wieder Crysis hat dann noch haben wir eingeworfen.
Crysis, genau.
Ja. Aber ich habe im selben Jahr sogar noch was.
Ja, immer her damit.
Aber nicht unbedingt der Ego-Shooter, ein Ego-Puzzler, hätte ich es genannt, Portal 2007.
Ja, sehr gut.
Aber das ist, auch wenn das jetzt nicht, ich glaube, man spielt irgendwie 3-4 Stunden, hat man das durchgespielt, wenn man will. Das, glaube ich, war damals mein Spiel des Jahres 2007, weil das hat mir echt, das war, da haben sie Leute engagiert bei Valve, die einfach clevere Dialoge schreiben und die Story und das war in sich rund und in 4 Stunden erledigt und das clever war das alles und man hat sich auch so clever gefühlt, wenn man so die Puzzles gelöst hat, so wie, man muss da das Portal hinschießen, also wer es nicht kennt, man kann so 2 Portale schießen und beim einen reingehen und beim anderen wieder rauskommen und damit löst man ganz viele Probleme im Spiel. Und auch wenn der Level genau nur so gelöst werden kann mit schießt das rote oder das orange Portal dahin und das blaue da und du gehst da rein und kommst da raus, man hat sich so gefühlt, ich glaube, das so wie das habe nur ich lösen können. Ich glaube, ich bin der klügste Mensch der Welt, der gerade das Puzzle gelöst hat. Und deswegen hat mir das so gefallen damals. Ich habe mich klug gefühlt.
Okay, ich hab das leider nie gespielt. Das muss ich einmal nachholen.
Das kann man auf alle Fälle nachholen, weil ich glaube, das Game ist überhaupt nicht gealtert, oder? Das kann man heute genauso gut spielen. Das ist immer noch genauso
Grafik
gut.
War damals nicht überragend, aber hübsch und das ist auch jetzt noch.
Dann passt es perfekt hübsch zu mir. Ja. Hast du nicht gealtert, nicht überragend, aber hübsch damals.
Ja, gut gealtert, das ist gut.
Super Fortsetzung auch. Portal 2
fast. Portal 2 ist... setzt überall noch so eine Schippe drauf, hätte ich gesagt.
Genau, vor allem, was mir bei Portal 2 so gut gefallen hat, die Story beim ersten. Man würde nicht glauben, was für komplexe, ansprechende, clevere, witzige und gleichzeitig auch ein bisschen verstörende Story man nur mit im Prinzip grauen Laborräumen erzählen kann, in der Portal spielt. Und mit einem Antagonisten, den du eigentlich gar nicht siehst, sondern nur hörst.
Ja.
Und Portal 2 macht es noch viel besser, weil Portal 2 hat so einen leichten Bioshock-Touch auch, weil da geht es auch um einen Wissenschaftler, der denkt, er kann die Welt irgendwie retten oder verbessern. Ja. Und das Portal 2 ist fast nur mal, da passieren Sachen auch wieder, muss ich sagen. Stichwort Kartoffel, also ich will jetzt nicht spoilen, was, aber da spielt der Kartoffel eine Rolle in dem Spiel und das ist einfach Hammer. Das.
Ja. Okay, also auf jeden Fall nachholen. Ist zwar das Einser nachholen oder beide?
Beide.
Beide.
Ja.
Okay.
Beide und beim Zwarer ist ein sauguter Couch-Koop dabei, glaube ich, oder?
Ja, da spielt man aber nicht die Hauptstory, sondern komplett was anderes, aber einer der besten Koop-Spiele, würde ich fast sagen. Portal 2.
Okay. Cool, ja. Das ist nicht zu versuchen.
Kann man das Couch-Koop spielen?
Ich glaube, aber nicht am PC, halt für auf Konsole ja, glaube ich.
Weil mir fällt gerade ein, dass It Takes Two heißt das, oder? Das Spiel mit.
Ja.
Das ist im Prinzip, Bartler hat das schon ein bisschen vorgelegt, das Gameplay, die Art von Gameplay.
Ja,
also nur so ist, gegenseitig hilft, oder? Einfach. Um andere, auf andere Ebenen zu kommen und so. Das ist,
ich glaube, bei Takes Two ist es ein bisschen abwechslungsreicher, weil Portal 2 hat jetzt halt die Portale und im zweiten Teil, glaube ich, so diese Gele, wo man rutscht und springen kann. Und ich glaube, It Takes Two, die packen halt alles aus, was ihnen eingefallen ist, was man zu zweit machen kann.
Im gleichen Jahr oder ein Jahr später hätte sie doch noch einen Eintrag für mich, ich weiß nicht, ob es, wohl, Marco, ich weiß, du hast auch gespielt, Michi, ich weiß nicht, und zwar Mirror's Edge ist eigentlich jetzt auch kein richtiger Ego-Shooter.
Das Spiel, glaube ich, zwingt dich manchmal sogar, dass du schierst, und ich habe es gehasst in dem Spiel, weil das halt ein Parcours- und Nahkampfspiel war zum Schlagen und so. Aber ja, ich würde es schon noch fast zu Ego-Läufern schießen.
Ich habe es mal angespielt, weil das war ja so, wie sagt man, so bahnbrechend, dass da mal so wirklich schnelle Passagen gehabt hast mit dem das Parcours-ähnliche von Rot zu Rot, oder? Rot waren die Stellen immer, auf denen man dann seine Moves hat machen können. Und das war ein bisschen, es war aber Schlauchlevel, glaube ich, gell?
Ja, da war jetzt nichts Offenes.
Schon, ja.
Und das war ganz witzig, deswegen habe ich es probiert.
Ja. Das war eigentlich das erste Spiel, das so gemacht hat, oder? Das war so eine Art Ego-Perspektiven, Jump and Run eigentlich mit dem Parcours.
Das traue ich mir nicht.
Kann mich nicht erinnern.
Das ist weit lehne ich mich nicht aus dem Ego-Shooter-Fenster.
Ja, aber Prince of Persia war Third Person, oder?
Ja, das war
Third Person. Ja, eben. Ego-Shooter, weiß ich nicht. Das kann ich mich nicht erinnern an ein Spiel vorher, dass das so gemacht hat, die Bewegungen. Vor allem war das auch auffällig, der Look, der clean und grafisch ziemlich ansprechende Look von der Stadt, in der das spielt. Die Optik ist ziemlich minimalistisch. Es hat eigentlich hauptsächlich weiße, sonnenbeschienene Gebäudedächer oder halt so weiße oder und mit Gebäudewände. Glas aus, und Gebäudewände. Und das hat die 360er oder die PS3 hat das gut darstellen können, ist mir vorgekommen. Das hat super ausgeschaut.
Ja.
Ja.
That's right.
Wann hast du jetzt gesagt, in welchem Jahr hast du das, ist das raus?
2008 ist das rausgekommen, glaube ich.
Ja, okay. Da habe ich auch noch was in 2008. Wieder Valve. Die haben, glaube ich, Jahr für Jahr einfach coole Sachen rausgebracht. Left 4 Dead.
Stimmt.
Habt ihr das gespielt?
Ah. Ja,
ich leider
auch nicht. Auch mit einer Vierertruppe zum Beispiel? Oder habt ihr eine Vierertruppe gehabt?
Nein, ich glaube, vier waren wir nie.
Die Bots waren zwar recht gut in dem Spiel, aber wenn man es zu viert gespielt hat, das war Erfahrung. Das war was.
Für das habe ich zu wenig Freunde, die zocken.
Ja. Ja, wenn, ja, also wir drei, wir spielen ja eigentlich nicht zusammen. Das ist ja eigentlich schade.
Das sollte man öfter machen. Ich spiele es recht regelmäßig, ich spiele immer leider die Shooter und ich mag keine Shooter.
Ja, wir spielen mittlerweile leider auch nicht mehr so regelmäßig, weil es einfach zeitlich, ich war jetzt am Wochenende nicht da und es geht auch zeitlich so schwierig aus. Was mir extrem viel Spaß machen würde, ist, haben wir ja eh schon einmal geredet, Sea of Thieves einmal.
Kennt man
zu dritt spielen einmal.
Kannst man noch den Matti dazu einladen, mit dem ich gerade auf Urlaub bin? Dann waren wir eine Vierer-Crew.
Ja, fahrt's noch los, wie lange brauchst du denn für Italien her nach Innsbruck?
Jetzt geht eh Cloud Gaming auf der
Xbox. Ich lade schon auch schnell. Können wir gleich starten.
Geht das über Cloud Gaming? Da spiele ich es am Handy.
Ich weiß nicht.
Genusstechnisch.
Ist es schon so weit?
Geht es, glaube ich, nicht.
Genusstechnisch.
Ja. Sag mal, zu Left 4 Dead möchte ich ganz kurz noch sagen, wer es noch nicht kennt, ist 4 Spieler Koop kämpfen sich durch eine zombie-verseuchte, ich sage jetzt einmal, Welt, obwohl ich nicht weiß, ob es die ganze Welt schon ist. Und die ganzen Zombies und auch Spezialgegner werden halt vom Computer gesteuert. Und es gibt sogar einen Versus-Modus, wo man gegen echte Menschen spielt, der sich, glaube ich, immer noch große Beliebtheit erfreut, besonders beim zweiten Teil. Aber Left 4 Dead, das war grafisch und da auch wieder, da haben sie, glaube ich, nur dieselben Schreiber gehabt wie bei Portal. Die Charaktere, die sind einfach interessant gewesen und haben coole Sprüche ablassen und allein schon, was Leute mit Graffiti auf die Wand gesprayt haben oder irgendwie mit Stift auf die Wand geschrieben haben, das ist alles clever und lustig gewesen. Also, das kann man nachholen, wenn man Vierertruppe hat, sage ich. Aber dann vielleicht gleich mit dem zweiten Teil, der macht jetzt nicht viel anders wie der erste, aber alles ein bisschen besser.
Da kommt doch jetzt auch in Game Pass bald einmal ein Spiel, oder?
Bound for Blood, oder wie heißt es?
Ich weiß schon.
Ist sogar von dieselben Leuten, die was den ersten Teil gemacht haben. Turtle Rock Studios. Irgendwas for Blood.
Back for Blood, genau.
Mhm. Ja. Das dürfte, sag ich mal, wie der nächste inoffizielle Nachfolger von Left 4 Dead sein, glaube ich, für Leute, die da schon lange drauf warten.
Okay, das könnte man ja dann auch mal probieren.
Ich kann mich da aus irgendeinem Grund nur noch erinnern, bei Left 4 Dead, das war eines der letzten Male, wann war das, 2008?
Ja.
Ja, vielleicht nicht so eines der letzten Male, aber das war so eine von den großen nach Bully, das ja in Deutschland keinem Edit hassen hat müssen. Oder? Wegen der Bully-Parade?
Ja.
Oder so ähnlich, dazu ist eine Story gegeben. Das hat ja in Deutschland nicht Bully gekostet. Ja. Ich glaube, ohne Scheiß, wegen dem Bully Herbig.
Der Bully Herbig war da involviert, ja. Jetzt vielleicht nicht er persönlich, aber irgendein Anwalt.
Ja. Bei Left 4 Dead 2, das seltsame deutsche Cover, das ist quasi in Deutschland nicht ertragen hat, dass da der abgerissene Daumen zum Sehen ist, oder?
Ja, da, ich glaube, es waren alle Finger abgerissen oder dass halt ein Zweier zeigt, der Zombie-Arm noch.
Ja.
Und ich weiß gar nicht, was er beim deutschen Cover zeigt. Eine normale Hand oder gar nichts? Das müssten wir jetzt schnell recherchieren.
Auf alle Fälle halt war das quasi, im Original war das halt so eine verstümmelte Zombie-Hand und das war halt für den deutschen Markt zu grausig. Und mir ist in den letzten Jahren, ich weiß nicht, wann das passiert ist, weil das ist jetzt ja, über das können wir jetzt eigentlich einmal kurz reden. Ego-Shooter haben ja eine ziemlich wilde Historie an Zensierungen in Deutschland und auch in Österreich, aber in Österreich eigentlich weniger wie in Deutschland. Viele Ego-Shooter waren in Deutschland initiiert, was heißt, man hat sie nicht bewerben dürfen und man hat sie nicht positiv, glaube ich, besprechen dürfen in Medien. Aber das darf man immer noch nicht, wenn ein Titel indiziert ist, also du darfst sie nicht positiv erwähnen oder überhaupt eine Meinung darüber erwähnen, du darfst sie nicht bewerben und du darfst sie nicht offen im Geschäft verkaufen, sondern nur auf Anfrage quasi abgeben. Mhm. Und da ist ich mich da, oder wie es jetzt ist, hat auf einmal aufgehört. Auf einmal hat's war nichts mehr ein Problem in Ego-Shootern. Weil
ja, ich weiß, warum das passiert ist sogar, weil es haben dann nur mehr Titel indiziert werden dürfen, die keine USK-Freigabe gekriegt haben. Weil die USK hat dann einfach die alle schon vorher gekriegt, die Spiele, und hat gesagt, ja, okay, das ist zwar brutal, aber ab 18. Und dann hat es schon keine Indizierung mehr geben dürfen. Sobald er irgendeine Altersfreigabe gehabt hat, hat er nicht mehr auf dem Index landen können, der Titel.
Aber die USK, ja, aber hat es die USK, ich meine, es hat ja irgendeinen Fall geben müssen, warum die, hat die USK früher einfach oft das verweigert oder wieso?
Ja, das hat es gar nicht gegeben, einfach die USK. Oder die war halt nicht zwingend im Gesetz so verankert, dass es geheißen hat, okay, die Altersfreigabe der USK ist gesetzlich bindend in Deutschland, glaube ich. Das ist irgendwann eingeführt worden und deswegen hat sich auch das mit Indizieren aufgehört.
Okay, weil es sind ja heutzutage immer noch Titel auf dem Index, wo man sich halt ernsthaft fragt, warum. Und andererseits moderne Spiele wie ja jetzt zum Beispiel wie Cyberpunk. Cyberpunk ist ja extrem brutal. Also du kannst, das siehst du ja, die Gegner werden verstümmelt oder der Kopf wird ihnen zerschossen oder die hängen ihnen die Organe raus, wenn sie zerschossen werden, die Körper. Und das war ja früher sofort indiziert worden, sowas, wenn du Menschen also auf so Art und Weise.
Ich habe jetzt gerade mal schnell da auf der Liste der indizierten Spiele geschaut und da ist zum Beispiel drauf Blue Max von 1983,
also Atari
64, ja. Sinclair ZX Spectrum. Da spielst du, also bist ja quasi Roter Baron-Style, oder? Ja. Das ist einfach ein Pixel-Game.
Ja. Und
das letzte Spiel, was indiziert worden ist, was ich meine, das ist Stand 2013, ist glaube ich Dead Island Riptide, steht da. Danach finde ich jetzt nichts mehr.
Ja, ich kann mir das überhaupt
bei irgendeinem, es waren ja dann Videospiele auch verändert für den deutschen Markt. Ich kann mich erinnern, dass glaube ich Fallout 3, oder? Hat einen gewissen Perk nicht gehabt in der deutschen Variante. Mhm.
Es hat immer schon, glaube ich, den Perk gegeben in die ganzen Fallout-Spiele, der hat Bloody Mess gehasen im Original.
Ja, genau.
Dass halt Gegner nicht normal angeschossen werden und zu Boden gehen, sondern halt, ja, ich drücke es einmal so aus, da fliegt Beischel oder alles andere auch.
Ja, genau.
Und
ist genau.
Ja, denke, wir haben sie vielleicht sogar raus dann beim 3er, dass halt da nicht alle Arme und Köpfe rumfliegen, sobald einer stirbt.
Und dann hat es bei irgendeinem, Entschuldigung, ja, Michi?
Left 4 Dead und Left 4 Dead 2 war auch im Index oder ist auch im Index, war wahrscheinlich. Ist, also stell mal
ja, mit, das muss so ziemlich das Ende sein, 2008, dass sie das irgendwie, wo das mit der USK dann irgendwie losgegangen ist.
Okay.
Du kannst bei GTA, es hat einen GTA-Teil gegeben, jetzt weiß ich nicht mehr welchen, entweder GTA San Andreas oder, nein, wird.
Und 3er hat es, glaube ich, auch schon welche irgendwie Cheats gegeben, die nicht funktioniert haben im Deutschen.
Na, du hast ja kein Blut gehabt. Ich glaube, das war bei GTA 3. Da hast du, waren quasi kein Blut sichtbar, außer du hast die PlayStation auf Englisch umgestellt. Dann ist
ja, das kann auch sein,
dann ist plötzlich blutig gewesen. Das war so. Mhm. Schon aus, weil, ja, wenn man kein Englisch kann, dann trägt man kein Blut.
Ja, GTA war jetzt, aber ich glaube, die Sprachausgabe war nicht deutsch, aber Untertitel, oder? Hat es gehabt.
Mhm. Überhaupt auch seltsam, dass wie viel indiziert worden ist in GTA, aber nicht, weil das muss jetzt zu der damaligen Zeit extrem kontrovers gewesen sein. Ich weiß, es gibt eine indizierte Game One-Folge, wo der Simon Kretschmer eine Oma mit einem Raketenwerfer wegballert. Und das war
okay. Im Spiel.
Im Spiel, ja. Also es gibt eine Game One-Folge, die ist nicht ausgestrahlt oder die ist, glaube ich, indiziert worden oder nicht. Ja, ist nicht ausgestellt worden, das haben sie irgendwann, die Rocket Beans haben das einmal erzählt, weil in dem Beitrag der Simon Kretschmer mit dem in GTA 3 mit dem Raketenwerfer eine Oma wegschießt. Und dass das Spiel so, ist ja auch irgendwie komisch, oder? Weil,
ja, das war aber immer, ja, okay, es ist dann weniger geworden, aber die ersten Titel, die waren ja schon sehr comicartig. Also,
ja, aber ich meine, das war ja immer so.
Das war jetzt nicht wirklich realistisch, oder, was da gesehen
hast. Aber das war ja früher auch schon, das ist ja mit den ganzen alten indizierten Ego-Shooter genau das Gleiche. Das ist ja auch also einfach nur ein Pixelhaufen, das ist ja nicht wirklich.
Ja, jetzt. Also damals haben wir gesagt, okay, das ist schon erkennbar, das ist ein Mensch. Und das sind ja voll viele Menschen durch Roboter ausgetauscht worden, auch in Ego-Shootern, zum Beispiel bei Turok, wo man gegen Dinosaurier kämpft und halt gegen Menschen. Da sind plötzlich Roboter dabei gewesen. Und dann denke ich mir, was? Das passt überhaupt nicht zur Story, aber ja, egal.
Und es war ja Contra, heißt ja in die deutsche Nintendo- und Gameboy-Variante Probotector, oder?
Mhm.
Wo man nicht gegen Menschen spielt, sondern gegen Roboter.
Nein, du bist der Roboter. Und auch die Gegner. Also,
ach so, alles.
Die Hauptcharaktere sind auch Roboter.
Ah, okay.
Anstatt diese zwei Rambos mit nacktem Oberkörper.
Wir sind jetzt im Jahr 2008. Wie ist denn...
Was? Achso, auch. Wie
ist denn der Zustand eurer Stimmbänder, beziehungsweise wie ist denn der Stand in Italien urlaubstechnisch? Muss man schon ins Buffet, Michi, oder kann man noch...
Es gibt kein Buffet, aber es ist die Zeit, die Pizza zu essen.
Eine Pizza zu essen?
Oder hast du noch ein paar Nudelreste am T-Shirt?
In meinem Behälterchen, in meinem Essens-T-Shirt. Nein, ich würde, das hätte ich jetzt aber schon vorher gesagt, bevor wir 2008 weitermachen oder bevor wir zu Titanfall kommen, was ja dann prinzipiell auch ein bisschen der Auslöser ist für eine größere Box der Pandora, die wir öffnen müssen. Mit Apex und Co., oder?
Ja.
Würde ich sagen, nachdem wir es wieder nicht geschafft haben, unter 2 Stunden zu bleiben, aber diesmal deutlich unter 3, könnten wir diese Urlaubsepisode hiermit beenden, weil in meinem Bus war jetzt auch langsam ein bisschen warm. ich werde müde langsam, weil die Temperatur steigt.
Was ist lustiger, Pod, Bus oder Buscast?
Schwierige Folge.
Keines, okay. Ja,
nein, ich finde doch, das hat schon was. Aber Bot, Bus kann man falsch verstehen.
Das klingt eher wie so...
Jetzt muss ich sagen.
Cheech and Chong Film erneuer.
Für das hoche zu wenig Bob Marley. Sind Bot, Bus. aber ich würde sagen, dann wenn es für euch okay ist, beenden wir diesen Buscast für heute. Mhm. Und schicken unsere Hörer und Hörerinnen auf Instagram, um uns zu liken. Und Antis Reels bitte auch liken, sonst gibt es keine Reels mehr. Ja, lass uns Kommentare. Keep it real.
Genau. Keep it real. Denn Limit muss man kennen. Kennst du Limit?
Genau. Und ja, war wieder nett. Freue mich wir freuen uns wie immer über Feedback, Kommentare, neue Likes. Erzählt es uns weiter. Erzählt es weiter, dass es uns gibt. Uns macht es immer noch Spaß, auch aus dem Urlaub sich diese 2-3 Stunden Zeit zu nehmen, um euch mit Content zu versorgen. Und ja, ich werde mir jetzt machen meine Spaghetti in meinem gebrochenen Italienisch. Quanta costa Spaghetti al Ragù. Und mir dazu ein gutes Glas Chianti gönnen.
Ja, und vielleicht ein Watschen vom Kellner. Ne?
Bevor ich mein... Stracciatella Eishol.
Oh wow, ich hoffe, du hast extrem viel Kleingeld für extrem viel gutes Trinkgeld parat.
Genau, und mein ganzes Kleingeld werde ich in Basketballautomaten schmeißen, der Eisdiele steht. Und ich sage nur super Goof-Nüsse, da müssen wir nächstes Mal noch drüber reden, ob ihr die erkennt.
Vielleicht, wer weiß.
aber das war's von mir. Ich sag danke, lieber Enti, lieber Marco, und dann hoffentlich bis bald und liebe Grüße ins regnerische Innsbruck.
Ja, danke. Ich möchte nur eine Sache erwähnen. Ich habe vielleicht eine Anspielung an Florentin Will eingebaut in diese Episode. Vielleicht wisst ihr es ja. Lustiges Ratespiel.
Schreibt es uns auf Instagram, wenn ihr es wisst.
Mir hat's auch wieder...
Danke, dass ich dabei sein darf. Entschuldigung, Andy, jetzt bitte.
Entschuldigung, Marco, bitte. Und als unser Gast kannst du noch eine Verabschiedung. Die Verabschiedung, Marco, jetzt.
Danke, dass ich dabei sein hab dürfen. Und noch schöne Ferien an dich, Michi. Und viel Glück an alle anderen Zuhörer und Zuhörerinnen.
Es wird immer besser mit der Verabschiedung. Danke, Marco.
Gut, ich bin in Marcos Verabschiedung nicht erwähnt, also kann ich mir halt auch viel Glück denken, schätze ich mal. Aber der Marco und ich, wir sehen uns jetzt ja dann vielleicht wieder online einmal. Ja, mir hat es auch wieder sau viel Spaß gemacht. Marco, danke wieder fürs Mitmachen. Michi, danke fürs Produzieren. Und wie gesagt, Podcasten macht sau viel Spaß, vor allem über die Themen, die wir immer haben. Ich hoffe, dass die Zuhörerinnen auch unser Instagram-Auftritt gefällt. Wir versuchen da immer möglichst viel und möglichst bunt Sachen zu posten, die wir aus unserer popkulturellen Vergangenheit oder Jetztzeit finden, beziehungsweise was wir so zum Mitteilen haben. Ja, ich freue mich auf das war jetzt für die 3. Folge Ready Player 3 History of Ego Shooter. Ich freue mich schon auf die 4. und vielleicht auch auf die 5. Und ja, dann
Vielleicht gibt es ein neues Format mit dem Marco. Oder
gibt es ein neues Format?
Sogar Regular, was man nicht. Schauen wir mal, was die Zukunft bringt.
Ja, sehen wir beim nächsten Mal.
Muss ich sich noch anstrengen.
What? Ja.
Okay, gell, du weißt. Ja, verstanden. Ja.
Gut, also ich wünsche allen alles Gute und habt einen schönen Abend, Morgen, Tag, wann immer gehört wird, und bis zum nächsten Mal.
Bis nächstes Mal. Ciao.
Tschüss.